Ja, die Frage vom Ernst bezog sich auf diese Zeitperioden, um das noch einmal zu präzisieren. Ich möchte aber, danke, aber ich möchte vielleicht nur vorher etwas anderes beginnen, und zwar mit Bilderungen, das wird eigentlich schon länger machen. Dass wir uns das Bild anschauen, wie das überhaupt ausschaut, dieser Wassermann. Das haben wir uns noch nie angeschaut. Das ist ein sehr einfaches Bild, aber das hat einiges in sich.
Eine Frage.
Kultur, Epoche, Zeit, Periode
und Zeitalter.
Und Zeitalter.
Das
sind drei Begriffe. Und
das hat er angeschnitten letztes Mal.
Ja. Das wollte ich erst noch einmal präzisieren. Das ist ein im Prinzip ein wichtiges Thema.
Ein wichtiges Allgemein,
sondern nur ein Ratespiel oder das eine beliebige Ansätze. Ja, also das ist. Das zweite ist das, ne?
Geworden ist, oder?
Ist das ja, nein, es ist schon ein Fisch, den hat er, den hält er da in der Hand.
Fisch, gell?
Ja, dann müssen wir das Ganze sehen. Aber vielleicht zu dem Bild, das haben wir noch nie gesehen.
Ja.
Also wenn wir unsere großen Zeitperioden, die schon früher waren, oder eben eigentlich unsere größere Vergangenheit in einer größeren Skala betrachtet, dann gibt es ja auch Vorordnungssysteme, eben die sogenannten Planeten, die es früher gab. Also diese Manvantaras, also der Saturn, dann gibt es die Sonne und dann gibt es den Mond. Und wenn so ein Ordnungssystem beginnt, dann beginnt es immer, indem es irgendjemand impulsiert, indem es eine Art Initialzündung gibt. Und dieser erste Tag, also der Brahma-Tag im Saturn, da gab es ja noch kein Licht, es gab auch kein Leben, aber es gab eine Grenztatsache zwischen inneren und äußeren Wärmeempfinden, die eigentlich sowas wie ein Urerlebnis möglich macht. Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, auf den Saturn, das wird viel zu lange dauern, aber das ist auch nicht der Sinn. Aber es gibt sowas wie jemanden, der das in Gang setzt und zu Ende führt. Und es gibt eine kosmische Kraft, die dieses ganze Saturn-Mandatara begonnen hat. Und es ist so wie beim Autofahren, wie beim Automotor, beim Verbrennungsmotor. Es wird ein Funke rein, also ein Benzingasgemisch reingepresst, also reingespritzt, und dann kommt der Zündfunken der Zündkerze und es explodiert das Ganze, es geht auf die Pleuelstange, also auf die Kolbenpleuelstange, und geht dann in die Kraftübertragung. Und genauso ist es eigentlich auch beim Saturn. Nur wer hat den Funken reingeschmissen? Funke heißt immer bei allen Körpern, ich Geist, ich selbst ist am Werk. Wenn etwas sich trägt durch eine eigene Rotationsachse, ist das ein geistiges, selbstbestimmtes, sich selbst erzeugendes, schaffendes Wesen. Der Mond zum Beispiel ist es nicht. Der Mond bewegt sich nicht. Bewegt sich zwar um die Erde, aber nur einseitig. Er dreht sich nicht. Die Erde hingegen dreht sich sehr wohl. Also mit einer Geschwindigkeit von 1600 Stundenkilometer ist die Erdrotation. Und an sich bewegen wir uns mit 120.000 Stundenkilometern. Also mit unserer Bewegung auf der Ekliptik. Und derjenige, der den Funken reingeschmissen hat, das ist die ganz große, diese Gottheiten aus dem Bereich des Löwen. Der Löwe, hat Ares begonnen und der Löwe hat es zu Ende geführt. Das erste Zeitalter, also diese erste Verkörperung. Ja.
Ja, die Erdrotation jetzt da.
Ja, genau. Ja.
Du nennst eine Zahl von 160.000.
140.000, ja.
140.000.
Nicht die Erdrotation. Nein, die Erdrotation sind in der Minute. Muss jetzt in der Minute, was habe ich gesagt? In der Minute sind es. Was habe ich jetzt gesagt? Die eigene Rotation.
Du hast von 1000 dann jedenfalls gesprochen.
Ja, 1200, ja. Glaube ich, in der Sekunde. Aber die Erde selber, die entlang der Ekliptik, die hat eine Geschwindigkeit von 140.000, 160.000 Stundenkilometer. Das sind die Stundenkilometer.
Die sich um die Sonne geht.
Genau. Ja. Aber wir drehen uns aber gleichzeitig auch.
Ja, aber das ist ja viel langsamer.
Ja, das ist viel langsamer. Viel langsamer. Ja. Und das hängt auch ab, wo wir uns befinden mit den Längen und Breitengraden. Zum Beispiel am Äquator ist es viel schneller wie in München, da hat es schon eine Differenz von 40.000 Kilometer weniger. Aber wir bewegen uns also rasch. Wir merken es ja nicht, dass wir uns bewegen, sonst könnte man das Bewusstsein ja nicht aufrechterhalten.
Aber am Äquator sind es 40.000.
Ja, nein, 40.000.
Pro Tag.
Ich habe schon gesagt, bei der Erdrotation ändert sich ja das entsprechend, wo wir also sind. Also wenn wir weiter oben sind, sind die Gleise anders. Und am Äquator geht er schneller und in München geht er schon langsamer.
Ja. Also maximal sind es 40.000 Kilometer pro Tag.
Also es ist eine ganz schöne Geschwindigkeit, auch wo wir da hinrasen. Wir merken es aber nicht, weil wir eben den Vergleich nicht haben. Wenn es nahe an uns vorbeiginge, wie beim Zug, dann wird man erschwinglich werden. Darum sehen auch wir nicht, dass wir uns um die Sonne drehen, sondern wir sehen, dass die Sonne sich um uns dreht. Es geht weiter dann mit dem nächsten Zustand, also da ist einmal so ein Wärmeartiges veranlagt worden und dann ist der Mensch als ganzer Mensch in seinem Apparaturcharakter sozusagen mit Grund gelegt worden, vor allem die Sinnesorgane, aber alles unbelebt, da war kein Leben noch drin. Jetzt geht es zur Sonne rüber, da wird also, entsteht was Neues, der Mensch ist pflanzliches Wesen, also es wird mitgenommen da Wärmeäther, es kommt aber dazu, der wird also mitgenommen, weil die alten Zustände werden jetzt erst einmal wiederholt, also es kommt der Saturn-Wärmeäther rüber, der bleibt auch so, genau wie er ist in der Sonne, nur ein Teil wird umgewandelt in einen Lichtäther, beziehungsweise in die Luft des Vergrößerung des Lichtäthers. Es ist immer das Prinzip im Kosmos, das höchste Geistige hat immer auf der anderen Seite nur stofflich Hartes. Also die gehören zusammen. So wie der Geist des Menschen mit seinem Stoff, mit seiner körperlichen Form zusammengehört, um es richtig zu sagen. Es ist also jetzt, geht es weiter, es ist wieder der Wärmeäther, aber es kommt der Lichtäther dazu. Und Licht heißt in dem Fall innerlich durchlichtete Geisteskraft. Das heißt, das Licht strahlt durch den Menschen durch, der Geist strahlt durch, ist gemeint, nicht nur das äußere Licht. Aber äußere Licht ist auch dann da und vor allem ist auch die Luft da als Vergröberungszustand. Jetzt ist der Mensch Pflanze. Weil jetzt ist ja der Ätherleib eingegliedert, der war früher ja nicht eingegliedert. Es war früher eigentlich also eine Art Formenleib, also ein Grundleib einmal drinnen und die Anlage zu den ganzen Organen, aber auch schon grundgelegt, die drei höheren Wesensglieder, die sind auch schon beim Saturn drinnen. Jetzt ist der Mensch ein pflanzliches Wesen, also pflanzlicher, er ist kein Mensch, aber er ist in einem Zustand des Pflanzlichen, also Ätherischen, es gibt noch nichts Seelisches. Und wer regt jetzt das an? Das macht der Adler. Der Adler regt es an und der Skorpion tötet es ab. Der Skorpion wird erstmals erwähnt bei diesem Sonnenmalmandara, wo er diese Wärmeeier wieder abtötet. Das zweite steht also unter der Anregung des Adlers und in dem Fall sein alter Ego, wenn man so nennen will, den Skorpion, der das wieder beendet. Jetzt kommt der dritte Zustand. Und der dritte Zustand ist dann der Mondenzustand. Da wird es jetzt wieder alles wiederholt. Das ist, was ausscheidet, wird auch wiederholt. Es scheidet ja was aus in der Zwischenzeit. Zum Beispiel der Saturn kann nicht die ganze Wärme kann aufgelöst werden in der Brahmanacht. Ein Teil ist nicht mehr verwendbar, geistig nicht mehr plastisch und elastisch. Das fügt sich jetzt schon als Planet an. Das Planet außen, der rotiert schon außen bei der Sonne dann herum. Jetzt hat er die dritte Verkörperung praktisch beim Mond und so gibt es auch in der Sonne schon ein Planetensystem. Zum Beispiel die Venus ist ja gefallen in dieser Sonnenzeit, das wird ja oft auch erwähnt. Da hat der Luzifer sich ein bisschen zu weit hinausgelehnt und ist da eben dann schwer also verstoßen worden. Und deshalb ist dieser Luzifer, dieser Planet dann verschlechtert worden und musste mühsam erst wieder verbessert werden, um es einmal vielleicht so einfach zu sagen. Jetzt geht es weiter zum nächsten Zustand und der wird wieder von jemandem begonnen und zu Ende gebracht, und das ist der Wassermann. Also der Mondzustand wird vom Wassermann begonnen und beginnen heißt nicht mehr, der beginnt und macht es wieder. Jetzt kommt der Erdenzustand. Da wird einmal zuerst der Saturnzustand wiederholen in Form des Polarischen. Darüber spricht Rudolf Steiner also nichts, außer den Satz, dass es das gab. Aber das finden wir in den Weben sehr detailliert ausgeschrieben. Dann kommt der hyperboreische Zustand, der wiederholt die Sonne. Und der dritte Zustand ist dann die lemurische Zeit. Da ist ja schon das Ende der Mondenzeit und Übergang zur Erdenzeit. Und das ist jetzt. Da rutscht man in die Erde rein, also wird wieder wiederholt, dann gibt es die Planetensysteme, auf das soll es jetzt nicht drauf ankommen. Aber die Erde steht ganz unter dem Signum und unter der Energie des Stierzeichens. Der beginnt und der führt wieder zu Ende in den Plejaden. Und das ganze System, die ganze Erde, endet in den Plejaden. Das heißt, von dort kommt es. Und dort bewegt sich unser Sonnensystem jetzt auch hin, in die Plejaden. Warum ich das sage, ist, das ist die erste Sphinx. Löwe, Adler, Wassermann, Stier. Bingo, kann man sagen. Wir haben schon eine Sphinx.
Das ist die jetzt,
ne? Nein, das ist die, kommen wir gleich an. Die Wassermann-Sphinx. Also Sphinx. Und bei den Sphinxen haben wir gesagt, es ist im Wesentlichen ist es der göttliche Hintergrund des zweiten Logos, des Schöpferlogos. Weil der Vatergott ist das Prinzip des Offenbarenden. Da wird ein Wille hineingeschickt, aber der Wille ist noch kein Datenwille, der was äußerlich erzeugt. Wille ist das Vaterprinzip das Offenbarende, aber nichts Geoffenbartes. Geoffenbart wird es erst durch den Sohn. Der Sohn nimmt das Vaterprinzip, also sagen wir mal Gedankenschöpfung, wenn wir das vielleicht so sagen können, nimmt das und er steht hinter der Schöpfung und er schöpft jetzt. Aber weil er ja verbunden ist mit der Schöpfung, jetzt ist das zweite Prinzip nicht der Wille und auch nicht die Kreativität, sondern die Liebe. Darum ist der Sohn mit der Liebe verbunden, auch mit dem Lebensgeist. Weil wenn sich jemand so ein Werkel annimmt, und dann kümmert er sich drum und dann lässt er sich noch dass er auf der Erde noch mehr zusammenschrumpft und durchs Nadel eines Menschen geht, sich so seiner Wirkmächtigkeit ständig eigentlich entledigt, dann muss er das lieben, weil sonst tut er es nicht. Es ist so wie ein Schrebergärtner, die lieben auch die Schrebergärten und die lieben sie wirklich. Das sieht man, wenn man bei der Bahn beobachtet, wie die immer schneiden und wie die immer. Das ist auch ihre Schöpfung. Es ist eine ganz kleine Schöpfung, die der Schrebergärtner hat, aber das ist seine, andere hat gar keine. Er hat wenigstens den Schrebergarten mit den Zwergen und so. Das ist jetzt eine viel größere Dimension, aber da hängt der Christus auch mit der Schöpfung drinnen. Er putzt sie nicht ab und sagt, das habe ich geschöpft und jetzt mache ich was Neues. Er bleibt dabei und bis zum Letzten steht er dahinter. Und das ist das entscheidende Prinzip, weil dieses Prinzip, auf dem Prinzip beruht eben jetzt diese vier Zeichen. Das sind ja vier heilige Wesen und die heiligen Wesen entsprechen eben dem Sonnesprinzip, dem Schaffenden. Der Geist, also der Heilige Geist ist dann der, wo das überhaupt in die Weisheit übergeht, darum ist er auch, wird er auch der Weisheitsgeist genannt, wo es im Menschen aufersteht selber, was da geschaffen wurde ist, und der Mensch begleitet die Schöpfung, weil er jetzt selber schöpft, bis zum Ende ist der Heilige Geist, der Pfingstgeist auch, wo der Mensch selber dann so schöpferisch wird. Aber der Sohn ist der Schaffende und die Zeichen, die beruhen auf dem Sohn und das nennen wir eben das Sonnesprinzip oder das geoffenbarte Prinzip oder das Tamas-Prinzip. Das Rajas-Prinzip, das sagt ja viel mehr, diese Ausdrücke aus der Shankhya-Philosophie wie unsere, kardinalfix und labil, dass der Rajas, der bricht durch. der schafft den Durchbruch. Aber Tamas ist das Weibliche, das Behaltende, auch das Schöpferische, weil es ja Substanz schafft. Das Weibliche ist ja immer Substanz schaffen. Und der Sohn schafft Substanz. Der Vater schafft ja die Substanz nicht. Es ist eine Denksubstanz, aber er schafft das Werk nicht. Und der Heilige Geist schafft es auch nicht. Jetzt bleibt der Sohn mit dem verbunden. Und die vier Zeichen, die am Anfang oft genannt werden, bei den früheren Propheten, das sind besondere Zeichen. Und zwar, ich habe mir das da irgendwo aufgeschrieben, es ist also andererseits auch natürlich der Mensch selber gemeint, mit Leib, mit Seele, mit Geist. Also Leib, Seele, Geist und den Gottesfunken, den hat der Wassermann. Also auch so kann man sehen, das ist der Mensch, der eben in seiner Organisation dargestellt wird. Und zwar schreibt er, wie wird das da am Anfang beschrieben, von den Propheten. Ja, so weiß ich nicht, wie man das aufgeschrieben hat. Auf alle Fälle sind es vier heilige Tiere. Und ja, die Vierheit steht im Begriff der geistigen Weltkräfte da, die den Kristallhimmel tragen. Den Kristallhimmel tragen sie. Also sie sind um den Thron der Gottheit herum und diesen Kristallhimmel, und der Kristallhimmel ist ja außerhalb der Hierarchie, den tragen sie. Das sind die vier. Ja, da gibt es noch einige andere Aussagen der früheren. Und die
Vier,
ich
auch eine.
Ja, weil ich frage.
Und zwar, das ist das Denk mit den Tierkreiszeichen Tieren.
Ja, das sind genau. Ja, okay,
ja. Dann haben wir also den Stier, dann den Löwen,
ja.
Dann den Wassermann.
Ja, genau.
Und dann hast du das Engelswesen.
Es ist so, das sind diese vier Tiere. Und Rudolf Steiner sagt, das sind also die vier Archetypen, die auch die Grundlage bilden für die ganze Fixsternwelt, die wir am Rand haben. Das sind ja die Fixsterne, die man damit bezeichnet, nicht die Planeten. Und die vier sind eigentlich so Urtiere. Und da sagt er aber, es gibt einen vorher, auch zeitlich vorher, wenn man so wollen, oder räumlich vorher, und einen nachher, der immer daneben steht. Also beim Löwe steht zum Beispiel jetzt in dem Fall der Krebs daneben und auf der anderen Seite steht die Jungfrau daneben. Das gibt es ein Dreierbärchen, wenn wir so wollen. Und so hat jeder einen daneben stehen, drum sind es dann 12. Weil sonst wären es ja nur 4. Und diese 12 sind die am Rand, und die hat man deshalb so wichtig betrachtet früher, weil die früheren, die haben also rausgeschaut und haben diese Erhabenheit des sich nicht bewegenden, ruhenden und uns wegziehenden Himmels gesehen, die haben es betrachtet, aber eigentlich viel interessanter waren Bewegungssterne vor diesem Hintergrund. Und diese Bewegungssterne, es waren 5 Bewegungssterne, also 5 Planeten, die es gibt, wenn man die Erde und wenn man den Mond und die Sonne weggibt, die haben es beobachtet und haben gesehen, dass die Fixsterne untereinander sich nicht bewegen. Die Fixsterngruppen untereinander haben dasselbe Verhältnis, bewegen sich in 10.000 Jahren also kaum. Das ganze System bewegt zwar insgesamt, aber diese Fixsterne nicht. Und diese 5 haben sie eben als göttliche Wesen bezeichnet. Und jetzt haben sie gesehen, dass sich die entlang eines Gürtels immer bewegt. Der bleibt immer gleich, wo diese Planeten sich bewegen. Und deshalb war der Gürtel interessant, der Gürtel der Fixsterne. Welche Fixsterne sind das? Und das sind unsere Tierkreiszeichen. Deshalb sind sie auf die gekommen. Weil wenn sie weitergeschaut haben, hinter die Planeten, hinter den Gürtel, das wäre also in dem Fall die Ekliptik, haben sie diese Zeichen gesehen. Nicht andere, es gibt ja viel mächtigere, es gibt viel größere Sterne. Also das sind gar nicht die größten, eher sogar ganz mickrige teilweise. Aber auf das kommt es nicht drauf an, weil das ist unser Hintergrund, der Hintergrund der Planeten, und das sind auch ihre Inspiratoren, diese Tierkreiszeichen. Weil diese Tierkreiszeichen, wir werden es gleich sehen, das ist einmal eine geistige Kraft, die gewaltigste Kraft, weil sie die erste Hierarchie ist, also die Tone, die Cherubin und die Seraphim. Die können aber nicht wirken auf den Stoff, also die können nichts bewirken in unserer Welt. Jetzt brauchen es Vermittler, sie brauchen in der Mitte eigentlich so Transformatoren, und das sind jetzt die Planeten. Denn das ist das Seelische. Die schaffen sich zuerst der Seelensubstanz, so wie die Schöpfergötter, wie wir es in der Genesis hatten. Da haben wir auch gesagt am Anfang, zuerst ist, schaffen sich die Elohim, schaffen sich einmal eine Seelenblase oder so, eine seelische Sphäre. Und das machen eben die machen genau dasselbe. Die schaffen sich einmal ein seelisches Amalgam, was da vermittelt. Und das ist der Transformator zu uns. Das Geistige kann nicht direkt wirken. Das höchste Wesen überhaupt bei diesen ganzen Tierkreiszeichen ist ein Wesen, das alle zusammenfasst und ihr Abbild ist. Dieses Wesen ist der Michael. Der Michael ist kein Erzengel, auch nicht der Achai, der wirkt zwar aus niederen Regionen, der Michael ist der Höchste. Der ist noch höher als alle, weil er alles synthetisiert. Er fasst alle zusammen und steht vor den 12 Wesen. Und er hat aber eine zweite Aufgabe, das macht er gleichzeitig. Er steht vor den zweiten 12 Wesen, die nicht nach Maß, Zahl und Ordnung aufgehängt wurden, nämlich nach denen, die in der Erdmonosphäre im Hades drinnen sind. Also da unten. Es gibt eine zweite Schöpfung, die wurde in Iran, in den Babylon ganz genauso wie die erste Schöpfung. Bei der ersten Schöpfung werden die Wesen geordnet von den Elohim, eben nach den heiligen Zahlen, dann nach Maß und nach Harmonie. Und die werden jetzt, das haben wir letztens gesagt, ich habe das Beispiel gebracht vom Weihnachtskuchen. Also, dass man Kuchen macht, da gibt man alles rein, also Wasser und Mehl und Honig und Nüsse und Ingwer und so weiter. Und dann schneidet man in der Mitte auseinander und dann sticht man also das aus mit den Keksformen. Dann kommen also 7-strahlige Kekse, runde, 5-strahlige, 3-strahlige und so weiter. Die werden dann gebacken und dann werden sie aufgehängt. Die laufen uns nicht mehr davon, die Kekse. Aber was ist mit dem zweiten Teil des Teiges? Das ist aber das, was in der Schöpfung und auch nicht nur in der hebräischen Schöpfung, gibt es ja auch verschiedene andere, wird es überall gleich genannt. Es wird eben überall gesagt, ein Damm oder die Rake oder so. Die wird aufgerichtet. Aber wenn ich einen Damm habe, dann gibt es immer zwei Sachen. Und wo ist die zweite? Von der hören wir aber nichts mehr. Das gibt es auch, eine detaillierte Schöpfung. Auch der Dante hat das ja auch, ist in der Wiki, in der Anthro-Wiki auch, ist sehr schön also und ausführlich behandelt. Die zweite Schöpfung gibt es auch, die hat man in Babylon, also hat man das sehr genau beschrieben. Die ist aber in der Erdenmondsphäre eigentlich, ist in der Erde drinnen, aber sie ist nicht geordnet, sie ist chaotisch. Und die haben wir auch gesehen früher und die hat man sich immer gefürchtet vor der zweiten Schöpfung, weil die war nicht nach den göttlichen Zahlen geordnet, sie war also nicht berechenbar, sie hat kein Ordnungsprinzip vermittelt, das heißt, man wusste nicht, ob das auch so bleibt, bei dem Chaos, das da unten ist. Und symbolisch hat man es mit den Drachen dargestellt. Auch die alten Hebräischen haben von den Drachen ursprünglich gesprochen. Und der Drache, den nimmt man deshalb, weil der Drache eigentlich geistig gesehen, frisst er das Licht, frisst er das Ordnungsprinzip, frisst er die Ausstrahlung der geistigen Wesen in seinen Bauch hinein. Und da ist finster. Also der frisst eigentlich das Helle, das Lichte, das Reine frisst er. Darum wird er auch so dargestellt als Drache oder als Molche oder als Riesenschlangen, aber hauptsächlich Drache. Und der Drache ist natürlich Feuerspein oder wilder Drache, der also mit dem Schwanz wedelt und so weiter. Auf alle Fälle, der unmäßig ist, der chaotisch ist. Und der lebt da drinnen. Und mit dem leben wir zusammen. Und der fließt regelmäßig in unsere Welt ein. Und zerstört Ungeheures. Da ist aber nicht nur der Drache drinnen und die Wesen, die ja vor dem Kosmos waren. Es gibt ja Wesen, die vor dem Kosmos waren, das ist das Chaos. Und das ist viel frischer, das Chaos, weil es ja nicht geordnet ist. Und wenn das reinkommt in die Welt, dann riecht es immer eben was durcheinander. Aber es liegt in der Welt ja auch noch was anderes drinnen, die gesamte Schlacke der Weltentwicklung ist drinnen. Die Ausgeschiedene, also alles, was eben rausgefallen ist aus der Schöpfung, weil es nicht verwertet werden konnte, weil es zu hart war, weil es nicht plastisch war, weil es sich nicht in die Evolution einreihen konnte, weil es so ist zurückgeblieben. Das ganze Menschheitskarma ist drinnen, das individuelle Karma ist drin, es ist ein Grab und da liegt alles drinnen, nicht nur also die Chaotik. Wann kommt es aber raus? Wenn wir schon jetzt dabei sind, wann kommt es raus? Sie kommt raus immer bei Sonnenfinsternissen. Jede Sonnenfinsternis heißt, dass die Sonne vom Mond abgedeckt wird. Das können wir uns auch genauer anschauen, weil da haben wir auch was.
Das muss dieses Verhältnis stellt man es auch klar. Optisch hat man sich, ja. Das ist vielleicht kommt ja schon näher, dass man das auch, dass sie das auch genauso sehen. Wenn eine Sonnenfinsternis ist, gar nicht astronomisch gesehen, sondern geistig gesehen, heißt es, dass die Sonne für einen Augenblick aufhört, ihre Weisheitsstrahl, ihre Vitalität und ihre Ordnungsprinzip geltend zu machen. Es wird unterbrochen. Dann ist die Sonne nicht mehr da. Ihr Wesen ist nicht mehr da, abgesehen davon, dass finster ist. Das ist gar nicht das Entscheidende. Es gibt übrigens Beschreibungen von Sonnenfinsternissen,
ja,
gerade vom Adalbert Stift. Da kann ich da beschreibt er in Wien am Stephansdom, sind sie aufgegangen, haben also so eine Brille mit gehabt und dann haben sie gewartet. Dann hat er beschreibt, wie die Fuhrwerke waren, die Pferde und so. Und dann ist immer finster. Und dann sagt er, es ist furchtbar, es ist unbeschreiblich. Es gibt nichts in der Welt, was dann sie abgespielt hat. Er hat die Dämonen gesehen. Mhm. Jetzt waren die Dämonen bei dem Pferd. Die Dämonen hat er wirklich gesehen, er hat sie nicht eingebildet. Weil in der, da kommen sie raus. Ja. Jetzt kommen die Dämonen raus. Und wie jetzt astronomisch nun, wir haben das schon einmal gehabt bei Mondknoten. Ich glaube, das ist die Sonne. Ja, es muss ja zu einer Finsternis kommen. Das ist ja nur dann möglich, wenn der Mond geht ja über die Erde drüber. Jetzt geht er einmal unter die Ekliptik, also wenn das die Ekliptik ist, da ist die Erde drauf, geht er einmal runter und dann steigt er wieder auf. Wenn das die Erde wäre, stellen wir uns vor, der Mond, das ist der Mond, das wäre jetzt die Bahn, geht er einmal auf über die Ekliptik, das ist die Ekliptik, geht er einmal rauf und einmal geht er runter. Da schneidet er die Ekliptik. Das ist die Ekliptik, das ist die Sonne, war das nicht glücklich, da schneidet das. Da passiert gar nichts. Wenn aber jetzt der Mond, wenn man das jetzt schaut, da ist die Sonne. Ekliptik, Sonne, ist weiß, sie scheint. Jetzt kommt aber der Mond rauf, schneidet da die Ekliptik, kommt daher, da ist noch nichts, da schiebt er sie vor, da ist er ganz vor. Jetzt ist die Sonne abgedunkelt. Und dadurch entsteht ein Schatten. Es gibt eine volle. Voll
ja, jetzt sind sie auf einer Linie.
Jetzt sind sie auf einer Linie, genau. Jetzt schiebt sie eben. Genau. Und jetzt schiebt sie eben davor, sind alle drei auf einer Linie und darum gibt es jetzt diesen Schatten. Es gibt also vollständige, völlige Sonnenfinsternis, dann gibt es teilweise und da gibt es die einen Rand haben, wo
ringförmige.
Ringförmige. Das dauert aber nicht lang, weil ja lang ist ja das nicht der Fall, die Sonne geht ja dann weiter, er geht ja progressiv. Und darum heißt es manchmal, in Südkorea ist eine oder in Hawaii ist eine, weil das eben abhängt, wo eben gerade dieses Zusammentreffen auf der Ekliptik stattfindet. Das ist dann, ist eben nur dort erschaffen und woanders ist er ja nicht. Also ich habe ja eine gesehen in Polen, da war in China, das ist in Nordpolen, in einem Hochhaus, hatte da einen Termin und dann sind alle mit den Brillen gekommen, das war im Jahr 2008 die Finsternis und da habe ich auch dreimal rausgeschaut, ja. Aber es war halt nicht so ganz finster. Ich habe nichts, ich habe mir gedacht, ich bin auch fühlig.
Ja, die war schon stark, die waren
wir 1991.
Ja, im Bullenberg war es sichtbar.
Ja, bei mir
war ja, bin ich runtergefahren. Ich glaube 1991 war es, ja.
Meine war 2008, ja. Nein, vielleicht 99, ist schon stimmig.
Die bei uns.
Ja, also ja, die wird in Polen die Reserve gewesen sein.
Ja.
Ich habe dann nichts mehr, weil ich bin ein bisschen zu früh oder zu spät gewesen, aber da waren schon alle ausgerüstet und dann sind wir rauf, da war so ein Balkon irgendwo, ja. Lassen, im 20. Stock und ich habe nichts mehr, es war halt nicht so finster dann, aber der Adalbert Stifter, der beschreibt es sehr dramatisch und sehr genau, das war ein bewusster Mann, ein wacher Mann, Schriftsteller, also Künstler und Dichter. Und er schreibt so, dass er sagt, was immer ich schon gelesen habe über solche Sonnenfinsternisse, das war sehr eindrücklich, aber es ist nichts im Verhältnis, wenn man es selber erlebt, und es ist auch nichts die Beschreibung im Verhältnis zu dem, was sie auch spielt. Weil dann kommen die Dämonen raus. Und diese
aber nur in dem Bereich der Erde, wo der Schatten
liegt. Ja,
genau. 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 Jetzt ist das etwas, was auch die früheren Menschen immer so gefürchtet haben. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, will ich das nur ganz kurz nur sagen, bei diesen Mondknoten passiert nämlich genau das, dass eben in dem Fall eben der Mond die Sonne verdeckt und dann entsteht das. Und jetzt haben die Alten, weil sie den Instinkt hatten, haben die Alten den Mondknoten so beschrieben, dass er immer Drache war. Sie haben ihn schon als Drache beschrieben. Mit dem Rahu, das ist eine indische Bezeichnung, und Katzen, was ist das? kennst du, den Kopf und den Schwanz. Und was ist der Kopf? Das Kopf ist der neue Mondknoten und das ist der alte. Und der alte Mondknoten, mit dem beginnt man ja, den muss man überwinden, sonst wird es immer böser. Man muss zum neuen, also zu dem da, der eben unten diese Verbindung hat. Und wenn das nicht passiert, überhaupt wenn der Mondknoten ist, haben die Alten immer Angst gehabt und sie haben das auch so ausgedrückt, dass sie gesagt haben, gibt es eine Beschreibung, wie die das auch empfunden haben? Ja, das Chaos haben sie gefürchtet, so haben das die Mythen auch beschrieben. Denn durch die Erschaffung der Welt wurde das Chaos an den Rand des Kosmos gedrängt. Verdrängt war es. Wo es heute noch lauert und hin und wieder seinen Kopf in die Ordnung der Welt trägt. Seinen Kopf in die Ordnung, also in die Ordnung der Welt trägt das rein. Aber das Chaos bringt er rein. In diesen Momenten wird dem Menschen bewusst, dass es eine festgefügte Ordnung nicht gibt. Dass die Verlässlichkeit der Welt eine Illusion ist. Und das Leben eben eine sich für sie eine völlig unerwartete Wende nimmt. Das ist eben beim Mondknoten ist eben auch der Drache. Der Drache, das hat man eben richtig imaginiert, dass das der Drache ist. Also die Welt wird verschlechtert ständig. Es gibt also so ein Buch von dem Jan van Helsing, 1996 ist das rausgekommen und es ist mir kürzlich wieder in die Hand gefallen, ich wollte es ausstudieren, dann habe ich es natürlich wieder selbst gemacht. Und das hat den Titel Der Dritte Weltkrieg. Das sind 100 Hellseher, also von den früheren bis zu der heutigen Zeit, die beschreiben also den Dritten Weltkrieg. Aber am Schluss lässt er eine Frau zu Wort kommen aus Bayern, sehr bewandte Astrologin, und die hat diese Sonnenfinsternis vom Jahr 2008 war die beschrieben, so, da macht man Tageshoroskop und kann man das beschreiben, sehr gut beschrieben, all das hat sie eingestellt, was das ist ja ganz schlimme, hinterhältige Sonnenfinsternis, und so ist alles passiert. Also das Schlimmste, was passiert ist, ist jetzt passiert und nicht der dritte Weltkrieg, der wird nicht schlimm sein, der zeigt einfach jetzt das Grand Finale, aber der macht Tabula Rasa, aber der wird nicht schlimm. So schlimm ist das, was jetzt an Vergiftung im Seelischen, ohne dass es wahrgenommen wird, eigentlich passiert ist. Das beschreibt sie. Aber sie macht jetzt was anderes, was Interessantes. Sie geht zurück bis ins 12. Jahr, bis ins 10. Jahrhundert und schaut sich die Sonnenfinsternissen an und nimmt nämlich unser Buch, das wir auch bei der Menschheits- oder Kulturbildung, Kultur, Mensch, also Kultur,
Menschenkunde,
ja, genau, hatten, nämlich den Stein, dieses dicke Buch da, den Kulturfabler,
so ja, genau.
Kulturfabler, jetzt heißt es, ja. Und die macht dasselbe und schaut nach im 10. Jahrhundert, was kam. Die nimmt sie zuerst in Kultur, schreibt sie nämlich rein, ja. Und das andere waren Spezialbücher über Mundanastrologie, da gibt es nur ganz wenige Spezialbücher, die sind gar nicht wichtig. Und dann nehmen sie das und schaut, was war wirklich. Und es war Pest, es waren die Mongolen, es waren Bauernkriege und war schlagartig. Es war also ganz klar, also das kommt rein. Nur wenn man fühlig ist und wenn es wirklich dunkel ist, dann kann man es ja auch nur irgendwie fühlen vielleicht. Aber normalerweise, das kommt rein, schleicht sich rein und das wird man nicht bewusst. Es sind also gefährliche Elemente, da sehen wir, die Schöpfung, das Negative lauert immer noch. Wir haben das Negative noch gar nicht hinter uns. Es gibt aber, wenn wir gerade dabei sind, wenn ich das kurz fertig sage, auch noch was anderes, nämlich das Gegenteil von der Verschlechterung. Das ist eine Verbesserung. Das muss ich aber ein bisschen aufzeichnen. Das Gegenteil einer Verbesserung ist eine Verschlechterung. Das Gegenteil einer Verschlechterung ist eine Verbesserung, das gibt es nämlich auch. Es ist die Schöpfung nämlich nicht beendet. Und das ist fürs Wassermann-Zeitalter auch wichtig. Es heißt, die Schöpfung also ist beendet, die Schöpfermächte haben sie zurückgezogen, aber eben nicht ganz. Da gibt es nämlich jetzt das Gegenteil von dem Chaos, gibt es auch. Und das kann man mit den Zahlen am besten sagen. Also wenn wir jetzt dieses Weltenei haben, dieses dahinter in der Urgrund der Welt sich befindende, aus nichts bestehende, aber alle Möglichkeiten beinhaltende Prinzip nimmt, das Apeiron oder eben das Ensof, da ist ja noch nichts passiert, aber es hat die Form eines Eis, das Weltenei. Das ist in der organischen Welt auch so, in der anorganischen auch. der Atomkern ist genauso geformt, auch ein Kreis und hat einen Punkt und das Ei ist genauso und der menschliche Kopf vor allem ist so geformt, der ist nämlich elliptisch in Wirklichkeit und rund kann auch sein, aber die Alten haben es ja gezeigt, die südamerikanischen Indianer und die alten Pharaonen, da war ja ganz ein Kartoffelkopf, ist kein Zufall, dass der elliptisch ist und das, so unsere Galaxie ist auch linsenförmig, elliptisch, das ist auch nicht so ganz rund. Aber das Runde liegt ja dem Prinzip zugrunde. Und wenn man jetzt aus dieser Schöpfung herausgeht, die Schöpfung wird sichtbar, dann kann man dieses Ei herzeichnen und beginnt man eben mit dem Ei. Und wenn das jetzt aus dem Ei rauskommt, geht es dann in die Richtung. Das Ei ist aber nichts anderes als Null. Also das ist praktisch das Null. Und aus dem Null kommt jetzt die Schöpfung. Und jetzt haben wir eins. Jetzt ist es die Einheit, alles was es gibt, ist da drinnen. Was es nicht gibt, kann außerhalb der Einheit sein, weil das ist das Prinzip der Eins, dass alles drin ist, es kann nicht additiv noch was dazukommen. Das ist klar. Wenn man die Eins aber abbricht, dann entsteht, also plus eins, dann entsteht die Zwei. Und die Zwei, das ist eine harte, sehr brutale Welt, da wird es getrennt. Es ist qualitativ die Zwei kleiner als die Eins, ist klar, weil die Eins ist ja aufgebrochen, aber quantitativ ist mehr, weil es sind mehr Teile. Und die 2 ist unversöhnliche Opposition, da stellt man sich gegenüber, also plus 2. Aber jetzt kommt das Göttliche, das ist eben die 3, und da vereint sich in dem gleichzeitigen 3 mit den 360 Seiten das göttliche Prinzip. Weil da kommt jetzt was Freies dazu, das freie Spiel, das ist bei der Opposition noch nicht da, ist ja nur beim 3er da. Jetzt ist aber die Tendenz, dass man immer das ewig sich ausbreitende als Mensch annimmt, eben eine Linie, die hört ja nie auf, das ist eine Mannreihe verbunden, dass man es auch auf die andere Seite gibt, da gibt es nämlich auch eine Schöpfung. Das ist genau das andere. Und hier sind mit dem minus 1 und minus 2 und minus 3. Das ist die Minus-Schöpfung, die nicht erfolgte Schöpfung. Die potenzielle Schöpfung, die nicht erfolgt. Das ist praktisch eine so wie bei den Zahlen, gibt es auch eine Minuszahl. Das ergibt sich automatisch vom ganzen Denken und von, es geht in die Richtung unbegrenzt, es geht aber in eine andere Richtung. Und wenn jetzt die Sonne vor diesem Apparum, vor diesem Einsof steht, und das steht beim Witter, weil dort ist sie erhöht, wenn sie vor dem steht, dann fließt jetzt ein durch die Sonnenerhöhung, was nicht in der Schöpfung war, aus dem Sonnensprinzip. Das heißt, es kommt ständig eine neue Schöpfung trotzdem rein, wenn es verwertet werden kann. Wenn es nicht verwertet werden kann, da kommt es auch rein, aber es wird verwertet. Aber warum kommt es beim Witter rein? Es kann nur vom Witter, weil der Witter hängt mit dem Kopf zusammen. Und der Mensch ist nur schöpferisch mit dem Kopf. Er ist nicht mit dem Gefühl schöpferisch und nicht mit dem Tun. Ich könnte sagen, warum es gibt so viele, die tun was und sind schöpferisch. Nein, dass der Mensch schöpft, dann muss er denken. Wenn er im Denken ist, ist er wach. Und dieser hat ein Bewusstsein. Darum kann er nur schöpferisch sein im Denken, sonst kann er nichts schaffen. Denn im Gefühl ist er ja traumhaft. Da lebt er Traumwelt, da kann er aber keinen Computer konstruieren, in den Traum zum Beispiel oder was ähnliches. Und im Tun, das sind ja die genialen Menschen, die im Tun ja alles, es gibt ja Geniale, die wirklich das aufbauen, nur indem sie automatisch durch die Welt gehen. Der kann kaum reden, da kann er keinen Masterplan machen, das machen andere, der ist Milliardär zum Beispiel oder ähnliches. Jetzt könnte man sagen, der ist ja schöpferisch. Der schöpferisch ist ja nicht durch das, was er im Gliedmassensystem hat, was er so also in einem Schlafbewusstsein kann man sagen, oder unterm Schlafbewusstsein, so eigentlich ein Tiefschlafbewusstsein ist, das ist ja vorher reingelegt, karmisch. Das ist ganz was Altes, was er aber jetzt unbewusst auslebt. Das heißt, der ist nicht schöpferisch, wenn er durch die Welt geht, dann ist er denkbar unschöpferisch. Das ist schon von den letzten Inkarnationen drin. Schöpferisch ist ja nur der Mensch, der ein Seiender ist, der sich selber aufbaut, deshalb ein Geistiger ist und deshalb kann er aus der Sonnenzeit, die jetzt kommt, kann er was schöpfen. Weil die Sonnenzeit ist ja die freie Zeit, da ist nichts verwirkt und hineingewirkt. Während der Mond alles Alte beinhaltet, enthält die Sonnenzeit, wir haben schon öfters diesen Zeitcharakter besprochen, dass das keine alte Zeit ist, die vergeht, sondern es ist eine Zeit, die auf uns zukommt, also von der Wirkung sich Ursache sucht. Also wenn jemand zu viel trinkt, dann wird ihm schlecht, dann holt ihn die Rettung ab, du isst zuerst, dass er trinkt und nachher holt ihn die Rettung ab. Das ist die Zeit eine vergängliche. Es ist deshalb eine vergängliche, weil die Zeit eine Substanz ist und das ist die Substanz des Ätherischen und die verbindet sich mit dem Stoff und der Stoff zerfällt von seiner Natur, es ist ein zerfallender Stoff, ein sterbender Stoff. Also geht die Zeit nicht zurück, weil sie nimmt die Charakter der Materie an. Wenn aber das nicht der Fall ist, wenn sich der Ätherleib nicht mehr mit dem Stoff verbindet, dann ist es gerade umgekehrt, dann nimmt er die freie Sonnenzeit an. Und der Wassermann, darum habe ich das jetzt gesagt, der Wassermann, dem interessiert die Welt nicht mehr da draußen. Der beschäftigt das ja nicht mehr. Weil was soll er da machen? Soll er noch irgendwo ein Surferzentrum hinstellen oder noch ein Hochhaus bauen? Das interessiert ihn nicht, weil er kann ja in die Sonnenzeit reingreifen. Er kann in das, aus dem freien Strom, der kommt, aus dem freien Strom kann er, weil er durch eine Resonanzschwingung verbunden ist, und die Resonanzschwingung ist, dass er selber Geist selbst ist. Dadurch, dass er selber Geist selbst ist, kann er mit derselben Wesenhaftigkeit der Sonne, also der freien Sonnenzeit, was schaffen. Und er schafft ganz was Neues, was in der Welt noch nie war. Weil das ist ja nicht da auf der Welt. Das ist ja die Götterschöpfung der Elohim. Und die hat einmal ihr Ende genommen. Aber er braucht was dazu. Weil das kann er, und das ist die Erhöhung des Witter in, die Erhöhung der Sonne im Witter. Weil Erhöhung heißt, es kommt was rein, was noch nie da war. Und das braucht aber der Wasser, und an das wird er sich halten müssen. Und das heißt im Kopf. Also wir müssen im Kopf spielen, es ist aber spielen, im Gefühl kann es auch nicht abspielen, weil es ist ja noch zu träumerisch. Und der schaffende, tätige Mensch spielt es gar nicht ab. Obwohl es äußerlich denkt man sich, der schafft was. Der schafft nichts. Weil der Wassermann, der lebt in einer Zeit, wo es eben kühl ist, wo es kalt ist und wo in der Natur, da ist ja nicht viel draußen.
Schon. Ja, also der Wassermann, der lebt in der Zeit, wo er geboren ist, wo die Natur sehr spärlich ist, wo es abgeerntet ist und wo noch eine winterliche Landschaft ist. Es kommen dann noch die Fische, da ist auch so, die aber von einer Schneedecke so bedeckt sie mit diesen glänzenden Kristallen. Also etwas ganz Klares, etwas ganz Reines, wenn wir in der Nacht drauf schauen würden, da ist einmal physisch, fleischlich gar nichts. Aber eine dünne Decke mit Kristall. Und Kristall ist ja der Kristallhimmel, von wo die Kristallisation herkommt. Also in der Zeit wieder einmal geboren. Es ist also nichts Sommerliches, nichts organisch-pflanzliches, sondern kristallin, mineralische Kräfte, die die Natur durchziehen. Es ist frostig, klar. So ist der Wassermann. Klar, frostig. Und diese Kräfte vergeistigen eigentlich die ganze Od-Aura. Der Paracelsus spricht auch von der Od-Aura, das ist praktisch der Ätherleib. Also diese Kristallisationskräfte senken sich in das Ätherische rein und gehen durch. In der Zeit wird er einmal geboren. Es ist also sowas wie klare Winternächte, frostig kalt und in leuchtender kühle Sinnenferne. Das ist nämlich der Himmel. Da ist er ganz rein im Winter. So, wenn man auch diese Luft hat, das ist ganz was Klares. Wenn wir uns jetzt den Sommer vorstellen, also praktisch den Löwen, der das Gegenzeichen vom Wassermann ist, und wir schauen in der Natur raus, dann haben wir die Sonnenblumenfelder zum Beispiel 2 Meter hoch, das gibt was her, oder die Rapsfelder oder Getreidefelder. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist das Gegenzeichen, wenn wir uns diese Felder vorstellen und umgekehrt vorstellen, in einen Hohlraum, und aber so wie es sind, 2 Meter hohe Sonnenblumen, und dann gehen wir die Materie weg und nehmen nur die Matrix, also das Geflecht, das Ätherische, und auch das Gestaltbildende natürlich, dann haben wir den Wassermann. Er lebt genau im Gegenteil. Das heißt, er lebt überhaupt nicht im Sinnlichen, aber er lebt in dem, was das Sinnliche aufbaut. Gäbe es also das Untere nicht, dann würde ja nie was rauswachsen. Andererseits, gäbe es nur den Wassermann und würde nichts rauswachsen, dann ist es recht schön, dass er da drinnen lebt, aber er bringt ja nichts. Das entsteht nichts. Die beiden gehören zusammen. Die beiden gehören zusammen. Aber der Wassermann lebt in dem geistigen, klaren, reinen Prinzip drinnen. Der höchsten Abstraktionsfähigkeit. Das ist der andere Zeichen, die Abstraktionsfähigkeit nicht. Weil es nicht so frostig klar ist. Abstraktion heißt ja auch, da muss ich klar sein. Mathematik zum Beispiel. Das muss ja klar sein. Da kann ich nicht so halt nach Belieben hantieren. Und deshalb wird sich der Wassermann das nehmen können und wird mit dem neue Welten aufbauen. In dem Zeitalter.
In Dreiergebilden, oder wie?
Nein, er wird, diese Bildung ist die Evolution, die schon da ist. Die beginnt mit der Einheit, Also es ist einmal alles, was da ist, in der Einheit drinnen. Dann offenbart sich es in einer Spaltung, das heißt, sie differenziert sich und dann geht es weiter in allen Phasen. Aber die 3 ist eigentlich das Grundelement, das göttliche Grundelement, eben Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und die negative Schöpfung ist aber, was ich eigentlich sagen wollte, diese Sphinxen, die entsprechen diesem Tamas-Prinzip, also dem göttlichen Sohnesprinzip, das Substanz schafft und sich mit der Liebe verbindet, mit der Welt. Das ist ein wichtiges Element, dass er die Schöpfung nicht allein lässt und sagt, jetzt habe ich es geschöpft, auf Wiedersehen, jetzt fahre ich auf Urlaub und mache eine andere Schöpfung. Er bleibt dabei und kümmert sich, darum kommt er auch zu uns, und hat sich mit uns verbunden. Sonst wären wir nämlich aufgeschmissen. Denn am meisten helfen uns natürlich die Widersacher, das sind ja unsere Helfer. Vor allem die noch kommen, die Asuras. Aber das Logos-Prinzip, das ist auch wichtig, weil ohne den könnten wir überhaupt den Weg nicht schaffen. Weil wenn wir uns unseren Weg vorstellen, das ist ja wie ein Strom, also wie ein reißender Bach, das Leben. Da müssen wir durch. Wir haben aber Hilfe, wir können es schaffen. Das sind die arimanischen Wesen vor allem. Von denen müssen wir viel mehr Intelligenz übernehmen. Also, was wir von denen kriegen können, müssen wir übernehmen, aber nicht uns vergiften in dem Sinne, sondern zerlegen, kleinsten Teilchen und vergeistigen. Unser Ich muss durchdrehen. Dann ist es so wie der Kutscher. Der sitzt auf dem Kutschbock, vorne das Pferd da, und das Pferd da, und das sagt der Himmel tot. Und so müssen wir mit der arianischen Intelligenz auch fahren, nicht umgekehrt, dass die mit uns fährt, weil sonst wären wir verloren. Aber die sind die Helfer, nicht die Engel. Die Engel helfen uns nicht. Wenn wir immer von den Engeln reden, überhaupt die persönlichen Engel, die muss ich unser Karma exekutieren, könnte man sagen, der muss es vollziehen. Und wenn man jetzt anflehen und weinerlich reden, hilft man, damit er nicht stirbt. Er kann es gar nicht, er darf es nicht, er ist nicht befugt dazu. Also solche Fälle gibt es wenig. Es sind Engel dokumentiert in früheren Zeiten, wo jemand durch die gefühlsmüstigen Engel das rausgerissen hat. Da gibt es ganz wenige Fälle. Aber der Engel, der helfen tut uns nur die Widersacher, weil die bringen uns vorwärts. Aber wenn es nur die gäbe, würden wir trotzdem das Ziel nicht erreichen. Weil das ist so ein reißender Fluss, das Leben. Also wie ein Gebirgsbach, der schwillt an, dann donnert er runter, dann reißt er alles mit, oder wie das Nährwand zu schreien. Und da drinnen gibt es jetzt einen Art Baum, am Baumstamm, einen kräftigen. Und den müssen wir mit Händen und Füßen müssen wir den umklammern, wie Affe sozusagen, nicht mehr loslassen, der bringt uns durch. Und das ist eben die Christuskraft. Ohne die würden wir es nicht schaffen. Aber das Ich müssen wir uns selber geben. Das gibt uns auch in der Christus. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Ihr glaubt in der Anthroposophie, nicht ich, sondern Christus in mir, der schenkt es Meister. Wäre es ja nicht anders. Da hätte uns ja gar nicht die Schöpfung aufstellen müssen. Da hätte er ja gleich Seins übernehmen oder nicht übernehmen können. Also er gibt es uns nicht. Er hilft uns, dass wir es überhaupt schaffen können. Und mit ihm fahren wir gut. Also da sind wir am sicheren Weg. Aber schaffen müssen wir es selber. Und da im Hintergrund eben kommen jetzt frische Kräfte rein, die aber gerade der Wassermann verwerten kann. Und aus denen schafft er neue Welten, weil die alten Welten, die sind ja eh schon am Ende. Und das schafft er im Kopf. Also wo schafft der Wassermann? Er schafft also im Denkerischen, aber eben in einer viel höheren Dimension. Letztens habe ich das auch schon kurz gesagt. Beim Denken ist es ja auch so, dass sie jetzt grob was Neues abspielt. Nämlich im Russischen ist es sehr stark veranlagt, die Denkmystik. Also die Denkmystik, wir kennen eine Werte Gefühlsmystik vom Orient, dass man eben Gefühl schwelt und dass man also da gewisse Visionen hat. Oder auch bei uns durch den Jakob Böhm und andere Mystiker, das gab es ja bei uns, gab es ja etliche auch. Aber die Gefühlsmystik, da dehnt sich der Äther aus, der Wärme-Äther. Das Gefühl ist ja was Schönes und was Angenehmes. Das ist ja so was Erwärmendes, was Erhebendes, das brodelt sozusagen das Gefühl und dehnt sich aus und kann einen anderen Menschen umfangen und verschmilzt mit einem anderen Menschen, wird eins mit einem anderen. Die Wesen werden eins, das ist ja auch das Liebesprinzip, das heißt, wenn jemand verschmelzen, ohne dass man was berechnet, dass man sagt, ich will nur was dafür haben. Aber das ist gefühlsmüßig. Aber jetzt wandert eben dieser Wärmeäther nach oben vom Herz, oder auch das Karma ist ja auch im Herz, auch wenn es in die Gliedmaße hineinverwoben ist, es ist im Herz, weil das hängt mit der Reinkarnation zusammen, geht es nach oben, das Gefühl bleibt, gefühlsmüßig, bleibt immer, so wird nichts zum anderen, aber es verbindet sich jetzt mit diesem hohen Wassermann-Denken, das aber schon ätherisches Denken ist, das nicht mit dem Gehirn verbunden ist, und jetzt kommen zwei Elemente zusammen, das warme Denken mit der höchsten klaren Kristallisationskraft der Wassermann-Abstraktionsfähigkeit. Und das ist jetzt das Neue. Denn jetzt ist die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt überwunden. Denn wenn ich nur liebevoll denken kann, dann kann ich niemand was anderes, weil du sie mir ja selber an. Ich werde eins mit dem anderen Objekt, auf das ich ja so beziehe, wenn man nur Objekte sagen, vom Denkaufbau her, und ich verbinde mich mit dem, eben durch dieses Liebe-Denken, das ist jetzt die geistige Liebe, nicht die seelische Liebe, ist jetzt ein Integral geschaffen, ein integrales Bewusstsein geschaffen, nämlich Subjekt und Objekt sind jetzt wieder verschmolzen. In unserer Vorstellungswelt, in der wissenschaftlich mit dem empirischen Denken, kann es gar nicht so sein, weil da ist da drüben ist die Erde oder ist irgendein Phänomen und da ist der Forscher und sagt, ich bin frei, ich schaue mir das an, mache mit dem, was ich will und habe aber mit dem Produkt nichts zu tun. Also wenn jetzt der Tierpelz zum Beispiel, dann kann er das quälen und hat damit ja auch kein Problem. Wieso dann so? Er ist ja nicht das Tier. Und Mitleid hat er keins oder hat er eins, ist egal, spielt keine Rolle. In dem Fall geht das aber nicht. Was immer, wo immer er seine Aufmerksamkeit hinwendet oder seine Denkbewegung, es ist der folgende Intuition, kann man auch sagen, er wird der andere. Und weil der andere wird, ist er nicht mehr trennbar, und kann nur dieses Wärmeprinzip, dieses Liebeprinzip versprühen. Er kann niemand mehr was antun. Das kann man vielleicht so beschreiben, das ist ein ganz neuer Vorgang. Also, der spielt sich eben in den Wassermannzeitalter regulär dann ab, bei denen, die eben entwickelt sind. Und das ändert auch die Welt, weil dadurch die Zerstörungselemente wegfallen und auch die Härte wegfallen, auch die Lieblosigkeit. Die Lieblosigkeit ist ja der Grund, warum die Welt zerstört wird, weil jemand das andere nicht als seines sieht. Jetzt ist ja das Wassermannzeitalter stark von des Uranus geprägt und der Uranus ist eine Art Mikrologos. Da wird der Mensch zum Mikrologos, er wirft alle Hüllen ab. Das ist ja gut, er muss alles abwerfen, darf nichts mehr bleiben. Aber die Frage ist natürlich dann, wie verbindet er sich mit dem Neben-Ich? Und dazu dient aber wieder dieses Neptun-Prinzip, denn das Neptun-Prinzip ist Gegenteil, da schaut sich der Mensch von außen, vom Kosmos an, beurteilt sie und korrigiert den Menschen. Das heißt, er schaut sie mit seinen eigenen Augen an. Wenn der Uranus trennt, verbindet sich das Neptunische mit der ganzen Welt. Auch wesenhaft ist gemeint, also eine wesenhafte Verbindung. Und die beiden Elemente, die pendeln eben im Wassermannzeitalter so herum. Der neue Mensch, der ganz auf sich gestellt ist und das Neptunische Prinzip, wo er als Art Bohre zum Weltenall ein durchlässiges Element darstellt, wo er von außen sich beurteilt als Mensch. Er sieht sich jetzt als kosmischer Mensch, schaut auf den irdischen zurück und sagt, was ist das eigentlich, was ist denn das kleine Menschlein da? Das ist also ein Grundschwingen auch im Wassermann-Zeitalter. Darum heißt es ja uranisches Zeitalter. Es ist das Uranische etwas ganz Rasches und sehr Schnelles, was also alles zerfetzt, was nicht mitkommt mit der Zeit. Wenn nicht mitkommt und sagt, wir möchten nicht mit, also überlegen wir so, das nützt gar nichts. Der nimmt keine Rücksicht, er hat keine Gefühle und er versteht die Welt nicht, weil er stammt ja nicht aus unserem System. Er stammt ja aus einer anderen Welt oder hat diese Evolution nicht mit. Er hat keine menschlichen Aspekte, kennen die Planeten nicht. Gibt ja auch noch den Pluto. Und es kommt aber nicht auf die Größe drauf an, weil zum Beispiel Pluto ist ja ein kleiner Planet. Jetzt sagt man, der zählt eigentlich gar nicht so, was nicht zutrifft in der Bewertung. Aber der Pluto, der funktioniert nach dem homöopathischen Prinzip, so wie andere auch. Der ist zwar klein, aber er ist schon so weit entwickelt, dass er wie bei der Homöopathie nicht mehr als Materie erscheint, sondern als Schwingungsprinzip erscheint, als geistige Schwingungs. So wie bei der Homöopathie, also wenn die Materie nicht mehr drinnen ist, sagen wir Eisen oder was, dann ist es ja wirkungslos, weil es ist ja kein Eisen mehr drinnen, aber es wirkt doch. Und umso mehr, je weniger von dem Mineral drin ist, weil die eigentlich bewirkenden Prinzipien, die werden jetzt rein ausgeschwemmt und deshalb energetisiert sich das ja viel mehr. Es ist ja eigentlich die Materie nur Schlacke, wo das gefangen war. Und jetzt ist die Materie ausgeschwemmt und wirkt stark. Und beim Pluto ist es auch so. Der Pluto ist zwar ganz ein kleines Planet, aber der braucht nicht mehr, weil er schon so hoch entwickelt ist. Dieser Pluto, ihr wisst, wie klein der ist. Das muss man sich noch anschauen. Das ist ein ganz kleiner Zwerg, der kleine ist wie der Merkur. Das ist in einem ganz normalen Atlas hinten drinnen. Das
so wie klein dieses Trecker ist.
Da oben ist wieder Gruppe.
Das sind die großen Verhältnisse, also die größten da hinten. Und da ist der Pluto, der ist kleiner wie der Merkur. Der hat einen Mond und der Mond ist schon größer wie der Pluto.
Und wie viele Kilometer hat er durch?
Ja, also Kilometer, weiß nicht, steht das dabei?
Müsste er schon.
Er ist ja so viel wie der Merkur, so viele Kilometer, ja. Außerdem also weiß ich jetzt nicht, wie viel durchmessen er hat. Steht sie, ist
der Umfang,
steht der Umfang, ja, wie viel? Ja.
248.000,
ist schön, was?
Ja, das steht da, 116.
Nein, das ist die Umlaufzeit. Während die Masse nicht steht.
Aber schau, ist das, ich sehe es, was ist das für ein Meter?
Das ist der Blut, nein, das Mars. Ist der Mars.
Ja, und der Blut ist noch viel kleiner wie der Merkur. Ja, er ist noch kleiner wie der Merkur, also ungefähr wie der Merkur. Also den sieht er, ist ein ganz kleines Teil
eigentlich. Ja, das haben sie ja auch exkommuniziert.
Ja.
Ist ja kein Planet mehr offiziell.
Aber es kommt eben nicht auf die Größe drauf an, weil es gibt viele Planeten, die man auch verwendet in der Astrologie, die überhaupt nur einen Durchmesser haben, weil du gefragt hast, Durchmesser von 800 Kilometer. Und die wirken, und das sieht man auch gar nicht, die wirken, weil da kommt es dann auf die Masse drauf an. Aber jetzt sind wir eigentlich noch nicht viel weiterkommen. Jetzt wollten wir uns eigentlich den Wassermann anschauen. Ja, das Stierzeitalter ist das erste Sphinxenzeitalter. Da möchte ich doch ein paar Worte dazu sagen, weil das Stierzeitalter ist das bisher wichtigste aller Zeitalter, weil es das Sphinxenzeitalter ist. So wie der Wassermann die Zukunft das Wichtigste ist, weil die schaffen eben, das ist in der die Christus-Vier, die Vier, die eben mit dem zweiten Logos verbunden sind. Und das Stierzeitalter, vor allem eben das sumerische Zeitalter, die Sumerer, das sind die höchsten aller kulturschaffenden Völker gewesen. Und wenn wir eben uns auf die Vergangenheit beziehen, auf was Würdiges, dann müssen wir richtigerweise immer von den Sumerern sprechen. Die Sumerer, das ist die Elite. Und alles kommt von den Sumerern. Die sind auch verschwunden natürlich dann, aber die Sumerer waren die höchsten. Und das Stierzeitalter ist jetzt so, ich möchte ganz kurz schauen, wo ich das habe, dass ich also was unten. Ja. Das ist jetzt so, dass dem vorne nichts steht. Machen wir das, das ist am besten da. Da vorne würde dann nicht stehen die Waage, aber in dem Fall haben wir jetzt den Fisch, dann haben wir das. So, wir haben also jetzt nicht den Fisch, Aszendent, Deszendent, Jungfrau, es wäre jetzt eben da der Stier. Und gegenüber eben der Skorpion Adler. Das wäre die Achse Stier-Skorpion. Und auf der anderen Seite, an höchster Stelle steht der Löwe, an vierter Stelle steht der Löwe unten, den Löwe haben wir unten, und gegenüber dem Wassermann oben. Der Wassermann steht an höchster Stelle im Stierzeitalter, so wie der Skorpion im Wassermannzeitalter. Also der Engelsmensch steht im 10. Haus, das ist die mächtigste Stelle, weil da die Sonne kulminiert, also der Zenit, und von dort aus macht er was. Und was er macht ist, dass er hinter allen Tempel baut und hinter allen Mysterien steht. Also vorhin sehen wir die Priester und so, aber es gibt die höchsten Priester, die wir nicht sehen, die Namen sind auch nicht bekannt, das waren die Wassermanngötter, also wenn man sie so bezeichnet, aus der atlantischen Zeit. Die stehen da, die stehen hinter dem, was überhaupt Ziel des Stierzeitalters war. Also die Sphinx war also dann die Achse Stier-Skorpion und unten Löwe-Wassermann und das dreht sich jetzt nur um, jetzt haben wir gleich das andere Zeichen, das ist jetzt der neue Sphinx. Und das ist jetzt der Wassermann-Aristokrat, der Wassermann-König. Hinten ist dann, das ist immer der Stier, der mit dem Hinterkörper, und da kommt dann was Neues, das kommt der Adler wieder rum. Der Adler kommt und zeigt die wirkliche Größe, der steckt alle anderen eins ein, am Schluss. Das ist, jetzt darf er dann wieder, aber das ist ein komplizierter Vorgang, wie es soweit kommt. So schaut die neue Sphinx aus. Jetzt ist er gewandert vom 10. Haus, das ist immer das Ziel eines Zeitalters. Das höchste Giraffe, wenn jemand im individuellen Horoskop am Planeten im 10. Haus, dann wird er dort am stärksten, also bei der Achse dort.
und da ist die Achse durchgeht, also Aszendent, wenn man Stirne mit Aszendent, Deszendent. Und da oben besteht ein Planet, wo die vertikale Linie durchgeht, das ist eben die Linie von der Erdtiefe, also vom Herzog so Erdtiefe oder immer um Zölle, zum Mitte. Dort ist der Himmel, dort sind die Himmel, da geht es also jetzt drauf in die geistige Welt. Und wenn er da oben steht, dort steht die Sonne am stärksten, zum Mittag brennt sie am meisten runter. Wenn da ein Planet steht, dann wirkt er am stärksten. Der strahlt alles. Kommt drauf an, welcher steht und wie er sonst aspektiert ist. Menschen, die dort ein Planet haben, die kommen auch irgendwie in der Öffentlichkeit zu geht, irgendwie. Weil das ist ja auch die Öffentlichkeit dann, das 10. Haus. Und jetzt ist er nicht der Stier da, sondern es ist jetzt der Wassermann da. Und so schaut es jetzt aus. Und ich möchte zum Stier ein paar Worte sagen.
Wo ist da der Wassermann? Der menschliche Kopf?
Der menschliche Kopf ist der Wassermann. Also diese Sphinx, die wird ja immer so dargestellt, dass das Höchste der vollkommene Mensch ist, der veranlagt ist, aber das ist das Höchste. Und der Wassermann ist das Höchste aller Zeiten. Warum? Jetzt muss ich nur trotzdem abschweifen. Das ist jetzt notwendig. Weil wenn wir uns den Tierkreis, wenn wir uns das irgendwie jetzt da vorstellen, der Tierkreis ist so, dass die Alten, also die Sumerer und die Ägypter, also bis zur vierten Generation dieser Götterpriester, der ägyptischen Pharaon, bis zur vierten Generation kann man sagen, die hatten also die Schau, die hatten kein Problem, die haben direkt reingeschaut in die geistige Welt und die mussten sich nicht anstrengen. Die haben also geschaut zum irgendeinen Stern, den Regulus, und dann haben sie alles gesehen, was sich da abspielt, hinter dem Regulus, aber im Inneren, also oben haben sie es ja gar nicht gesehen. Und die konnten jetzt rausschauen, die hatten 10 Zeichen. Also die Ägypter hatten 10 Tierkreiszeichen. Das war der Widder bis zum Fisch. Also das war eine Einheit. Jetzt, wenn die ihm rausgeschaut haben und haben ihm zum Beispiel gesehen, den Stern Spica auf 29 Grad Jungfrau, ist das letzte Zipfel der Ehre von der Jungfrau, dann haben die draußen erlebt, die reine göttliche Jungfrau. Die haben gesehen, da ist der Cherub, also die höchsten Götter sind ja die Cherube und die Cherube sind die Götter der Harmonie und die Cherubim und die Seraphim, die Götter der Liebe. Das glaube ich jetzt richtig. Ja, die Throne sind die Götter des Willens, die anderen Götter der Harmonie und die anderen sind die Götter der Liebe. Wenn die es rausgeschaut haben, haben die dort gesehen, eine Jungfrau. Eine Jungfrau haben sie nicht gesehen, die göttliche Weisheit haben sie gesehen. Und weil die Weisheit ist immer weiblich, hat man sie eben als die reine göttliche Seele gesehen, und wenn die Seele weiblich ist, hat man sie eben als weiblich gesehen und als Weisheit und auch Sophia, also göttliche Sophia, aber eigentlich ist sie Sophia, weil das Stierzeitalter ist ja ein weibliches Zeitalter und deshalb ist der höchste Gott in dem Fall eine Göttin, die Isis. Der Osiris war nicht der höchste, der war der Gott der Unterwelt, auch die Isis war das höchste Wesen, eben die reine göttliche, nicht besudelte Jungfrau. Die Götterweise. Jetzt hat sich aber was geändert. Ja, das war das eine. Und das andere ist, dass das nächste Zeichen Waage nicht besetzt war, da war gar nichts drin. Und dann kam der Skorpion. Jetzt hat sich was geändert, weil diese alten Pharaonen, die hatten ja nichts Eigenes, die hatten ja geschenkt. Und diese Weisheit, die sie hatten, war geschenkte Weisheit aus der atlantischen Zeit. Selber haben sie diese Weisheit behütet, aber jedes Eigendenken haben sie unterdrückt, weil Eigendenken hätte ja ihre geschenkte Weisheit geschmälert. Das wollten sie nicht. Jetzt musste aber der Mensch sie weiterentwickeln, und wenn er sie weiterentwickelt, muss er eigene Gedanken haben. Die braucht er dann auch in der Welt, um so zu beurteilen, zu verwerten zu können. Ist das Denken wichtig. Und jetzt konnte man diese Jungfrau nicht mehr so sehen. Man konnte sie nicht mehr als erhabenes, reines Wesen sehen mit der Götterweisheit, sondern die Götterweisheit wurde geschmissen und die irdische Klugheit kam jetzt in die Welt. Und irdische Klugheit heißt natürlich die Jungfrau mit dem Merkur, das reine, nützliche Vernunftwesen, ohne Ideale, aber genau und korrekt und eben die Jungfrau-Qualität. Und jetzt haben wir die Jungfrau sozusagen, da haben wir selbst Kreuz gelegt, und jetzt liegt sie nämlich so drinnen, dass der Rücken so bombiert ist. Die Jungfrau liegt jetzt drinnen mit so einem bombierten, gewölbten Rücken. Sie steht nicht mehr aufrecht erhaben. Es gibt also keine göttliche Sophia mehr in unserer Welt, das muss man auch wissen. Die wirkt nicht mehr.
weil eben die Jungfrau entmachtet wurde. Sie wurde jetzt zum Rationalisten, zum Menschen, der mit dem Verstand die Welt erkundet und optimal erkundet. Das ist ja genau das Zeichen. Aber noch was war in derselben Zeit, die Waage war ja nicht besetzt, die gab es nicht. Da hat aber die Jungfrau, so hat man es gesehen in der Schau, die Waage schon ein Häuschen rausgehalten, rein ins Häuschen von der Waage und hat so rein, also wie eine Laterne hat sie das gehalten. Jetzt, die Menschen zu der Zeit waren aber so, dass sie eigentlich so in einem Strom waren, also das ist wie ein Lebensstrom, der war so zäh, so, sagen wir wie die Donau, und da sind die Menschen geschwommen und dann sind sie mal einschlafen, dann sind sie wieder wach geworden und das Leben war schon vorbei, eine neue Inkarnation war da. Ja, nicht viel mitgekriegt vom Sterben, weil es war ja immer dasselbe und du meinst, wer da jetzt ist, es aber anders geworden, denn wenn man am Fluss sind, da sieht man es ja auch schon, wenn man Staumauer macht, dann stoßt man an und vielleicht hinten auch ein Staumauer, dann ist das berechenbar, abgegrenzt und man kann bewerten, was sich da abspielen soll. Und so ist aber jetzt das Leben in die Richtung gegangen. Und jetzt hat man nicht mehr diesen allgemeinen Lebensfluss gehabt, sondern ein Leben nur mehr. Es ist also das Bewusstsein entstanden, bei den Griechen war es ja schon stark entstanden, ein Leben, und das wollte man. Man wollte aber nicht sterben und in die andere Welt, weil das war ja eine finstere Welt. Jetzt hat man in der Zwischenzeit aber schon das Zeichen Waage ausgefügt und hat einen eigenen Waagehalter eingegeben. Der hat die Waage gehalten. Der hat keinen Namen gehabt. Aber in der christlichen Ikonografie heißt der Michael. Denn der Michael ist eben das Antlitz aller zusammengefassten der Weltastralität, kann man sagen. Auf der anderen Seite ist aber der, der auch unten die, die Unterwelt im Chaos, den Drachen in Schach hält. Und weil er den Drachen in Schach hält, eben durch die Lanze, heißt er Michael der Drachentöter und eben Georg, das war dann das irdische, aber von da kommt es. Da oben ist er schon das Antlitz der regulären Götter und unten ist er der, der aber denen jetzt, der sie bekämpft. Im kosmischen zuerst, der hat sie runtergeworfen dann vor einigen Jahrhunderten. Und der Michael stand aber jetzt drinnen, aber stand nicht Michael, weil das ja eine spätere Benennung war, wir wissen. Und dieser Michael ist aber zuständig, der Michael ist das Symbol auch der Gerechtigkeit, aber der kosmischen Gerechtigkeit, nicht der irdischen Gerechtigkeit. Und die kosmische Gerechtigkeit ist wieder das Karmische, und das Karmische ist aber verschwunden, weil der Mensch diese Lebensumwandlung nicht gar nicht mehr mitkriegt, sondern nur ein Leben. Jetzt haben wir den Michael einen Spitz gegeben, und sonst gibt es doch nicht. Jetzt ist nur mehr eine tote Waage drin. Und jetzt ist es erst vollkommen, jetzt sind 12 Zeichen, also gibt es 7 tierische Zeichen, die sind also von einer tierischen, also sind ja keine Tiere, aber es ist eben von der hohen Welt, Weltseele nimmt man eine spezielle Eigenschaft und sagt man, das ist der Löwe, weil das Herz ist im Ganzen gar dem Löwen zugeordnet, weil der Löwe dasselbe tut wie die Sonne, er hat ein Zentrum, aus dem er schöpft, und er hat ein Planetensystem, und die Planetensysteme sind die Lebenskarte, die herumgeht werden im Herz. Und so nimmt man 7 Tiere, dann gibt es 3,5 Menschen. Das ist der Zwilling, das ist die Jungfrau, das ist der Schütze, das halbe Mensch noch, und dann gibt es den Wassermann. Und die Waage hat man so gesehen, eben entweder, dass die Jungfrau die Waage reinigt, oder das Skorpion mit den beiden Scheren die Waage darstellt. Erst dann kam der Michael, und dann hat man rausgeschmissen. Und das endgültige Rausschmeißen war in der griechischen Zeit, das hat aber eine wichtige Bedeutung, weil jetzt das Tierkreisch eingezogen wurde, den wir jetzt haben, der einen luziferischen Touch hat, weil uns abschneidet von der Götterwelt, sie aber so nennt. Aber das zu dem kommen wir noch, wenn man die. Ist ein bisschen komplizierter, weil es dann nämlich 3 oder 4 Tierkreise gibt. Aber es lässt sich klar sagen, wie das gemeint ist. Jetzt ist der Tierkreis fertig und wir haben 3,5 Menschen und der letzte ist in der Wassermann. Und der Wassermann ist der letzte, das heißt der letzte Mensch, da ist die Entwicklung zu Ende. Also nach dem Wassermann kommt nichts mehr. Und dann kommen nur mehr die Fische. Und er hat was Besonderes, weil die anderen menschlichen Zeichen, die heißen entweder Zwilling, Jungfrau oder Schütze. Aber der Wassermann heißt nicht so, der Wassermann heißt der Engelsmensch. Und das zeigt schon, dass da der Engelsmensch, der vollkommene Mensch angesprochen ist.
Wenn jetzt im Wassermann-Zeitalter das Bilderbuch aufgeblättert wird und wir kommen zur letzten Seite, dann ist die Frage, wie ändert überhaupt die Erdentwicklung? Wie ändert sie? Ändert sie im Löwen oder im Schützen? Sie ändert im vollkommenen Menschen, der dann Realität ist, der es nicht veranlagt, sondern jetzt ist er da. Die letzte Seite vom Bilderbuch sagt, was ist das Ende der Erdentwicklung? Es kommt zwar noch versiegt, aber das ist was anderes. Und was ist am Schluss? Das Experiment, das die, unsere Schöpfergötter mit uns gemacht haben, diese grausamen Götter, die uns so in das ganze Unglück hineingetrieben haben, das sind grausam. Das wird am Schluss allerdings nochmal in eine andere Richtung mit dieser Weltversöhnung enden, aber wir können es ohne weiter so bezeichnen, weil sie haben uns ja rausgetrieben, wir konnten ja nicht nein sagen, dann haben sie uns geteilt in zwei Teile, dann haben sie uns alles angetan und so weiter. Also die waren nicht milde mit uns. Aber es hat immer einen Sinn und dann werden wir am Schluss dann erst verstehen. Aber jetzt können wir auch umhadern und können sagen, was wäre, wenn wir wieder zurück könnten, aber wir können eben nicht mehr zurück. Das haben sie auch so eingerichtet, dass wir nicht mehr sagen können, wir wollen ins Weltenei wieder zurück. Und am Schluss steht jetzt der Wassermann und das heißt, die letzte Seite ist das Antlitz. Der steht da. Der göttliche Mensch oder der menschliche Mensch, man kann ihn auch als menschliche Menschen bezeichnen, menschlich groß geschrieben, damit ist gemeint, das Hauptwort Mensch ist der Klotz, das ist der Holz, das Veranlagte, wir sind ja keine Menschen noch, aber auch veranlagt, und wenn der so umgewandelt ist, das heißt, der Astralleib so umgewandelt ist, dass er im Geist, dass er selber zu Geist wird, durch die eigene Tätigkeit zum Geist wird, nicht mehr zum selben Geist, der ihn entlassen hat, sondern er schafft ja einen neuen, dann ist es eben der menschliche Mensch, menschlich großgeschrieben, heißt das Endziel. Und das kann man noch schöner bezeichnen, nicht nur mit göttlichen Menschen, sondern man nennt die Hierarchie, die Zentren im Namen, der Mensch. Der menschliche Mensch. Das ist das, und das Experiment ist gelungen, weil die Seite aufgeschlagen wird. Es ist nicht so, dass die Seite aufgeschlagen wird und dort ist es nicht vollzogen. Das ist das Bild, das hingestellt wird, ja, es ist das Experiment, das die Elohim durchgeführt hat, ist gelungen. So endet das Ganze. Jetzt gibt es auch noch das siebte Zeitalter. Jetzt gibt es noch das siebte. Und wie spät ist es denn?
Viertel neun.
Ja, ich möchte es aber nur, das müssen wir mehrmals eigentlich anschauen, aber ich möchte versuchen, das irgendwie zu schildern, weil das ist die Grundlage für das Verstehen. Jetzt haben wir den Wassermann eigentlich noch gar nicht besprochen da oben. Den anderen Wassermann.
Ja, sprich über den Wassermann.
Ja, naja, das ist ein sehr einfaches Bild.
Sind wir schon im Wassermann-Zeitalter einmal?
Ja, naja, das hängt mit dieser Aufstellung zusammen. Aber ich möchte das konkreter beantworten. Wir haben also, wenn wir das eine Beispiel nehmen von Fisch, das haben wir da auch schon, nach Christus heißt es, beginnt das Fischezeitalter so, dass wenn wir rausschauen, jetzt ist es ganz analog geschaut, wir schauen raus und sehen eben Sterne und die Sonne geht in der Früh auf, das sehen wir ja nicht, weil sie gleich hell wird, bei Sonnenfinsternis kann man es überhaupt nur sehen oder hellseherisch. Geht die Sonne irgendwo auf und sie geht jetzt, also sie geht jetzt in den Fischen immer auf. Also dort, wo sie aufgeht, in der Früh, sie geht ja jeden Tag zwar woanders auf, aber letztlich geht sie 2160 Jahre, gewisse Zeit braucht sie, dass sie die 30 Grad durchgeht, da geht sie immer in einen Zeichen auf. Und jetzt geht sie noch in den Fischen auf, wenn man rausschaut, immer 5 Grad. Und diese Einteilung, jetzt kann man fragen, wieso kommt man auf die 5 Grad, das ist eben die ursprüngliche Einteilung gewesen, dass man eben, weil es vom Stier ausgeht, hat man nicht zufällig den Stier genommen und durch das Auge des Stiers gibt es den Stern Aldebaran und den legt man durch und gibt ihn zum Skorpion, zum Herz des Skorpion. Das ist diese Achse, die Fiduzialachse, die ist durchgezogen und das ist die Messachse für alle anderen Positionen der Sterne. Eben Länge und Breite geht von dort aus. Das ist die Grundlage für alle Positionen. Von dort positioniert man das ganze System. Und das liegt eben in den Plejaden drin. Die Plejaden liegen wieder neben den Hyaden, aber dort beginnt es und dort endet es. Und darum geht es durch diese Achse Stieradler durch.
Und aufgrund dieser Achse können wir genau sagen, die Sonne geht, ich stehe jetzt auf 5 Grad Fische, da ist nichts verfälscht. Da sehen wir das genau so, wie es draußen ist. Unser Tierkreis ist ja verfälscht, das sehen wir nicht so. Hat wieder auch einen Grund, aber wir wollen jetzt nur ganz analog schauen, wie jeder Mensch, wenn er rausschaut, das sehen könnte. Oder genauso, wenn wir sagen, wo ist die Venus, dann schauen wir, und sie ist jetzt, sagen wir, im Witter, also ist in den Fischen, dann ist sie mit den Fischen. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Jetzt sind wir also im Fischzeitalter, 2015 hat das begonnen, dann haben wir zwei Kulturperioden, das sind aber jetzt nicht nur Kulturperioden, Kulturwellen, danke, Kulturwellen, ja danke, das sind die zwei Kulturwellen. Die Kulturwellen meinen aber jetzt nicht Kultur mit Schreiben und mit Malen und so, mit Baustil, das meinen jetzt auch aber die ganzen Erfindungen, technischen Erfindungen sind gemeint, Zivilisationen sind gemeint, Rechtssystem, zum Beispiel römisches, das gehört alles zu Kulturwellen. Eine, die genau nachweisbar ist, weil das ist die karolingische Zeit. Unser Europa beruht auf den Merowingern. Das waren Franken und die nannten sich die Freien und Don Franken. Und die Merowinger wurden dann durch die Karolinger. Die sind dann, die haben Zeit dafür, die Karolinger. Ist jetzt ein großes Thema in den USA mit den Blutlinien, die Merowinger, hört sich schon gehört haben. Die Merowinger, warum die Merowinger die Weltherrscher sind und wie das zurückgeht. Aber da wollen wir jetzt auslassen können, aber weil beim nächsten Mal auch darauf zurückkommen. Jetzt kommt die zweite Welle, die ist dann schon so, dass man sagt, wenn es beginnt, also das Fischezeitalter so auszurufen mit den Weltbewegungen, mit den Schifffahrten. Eben, der Fisch, der fließt ja aus, die Schiffe fließen auch so dahin. Und dann steht jetzt ein anderes Zeitalter, das haben wir vorhin ganz kurz auch gesagt, weil das Fischzeitalter ist ein sehr demutsvolles, devotes Zeitalter, verinnerlichtes Zeitalter. Im Prinzip, was haben die Fische Menschen gemacht? Die haben den Leidensweg des Christus nachgezeichnet. Die 12. Kreuzwegstationen. Mildtätig, barmherzig, die Fußwaschung. Man war zu jedem freigebig. Man war wenig irdisch, denn es gab ja viel was Größeres, das Leben nach dem Tod. Und so hat man gelebt, dass man sicher war, wenn ich sterbe, dann komme ich zum Christus und bin im Himmel und muss nicht als Popcorn brutzeln in der Hölle unten. Nicht mit heißem Öl. Also war die sehr, sehr verinnerlicht, hilfsbereit. Und sie hatten aber noch was anderes, weil dieses Fischezeitalter ist ja sehr sexualfeindlich, weil es eben das Eros getrennt hat in was, in was Körperliches und in was Geistiges, ist eine sehr schlechte Trennung, ist aber dann schon da gewesen. Jetzt hatten sie auch noch den Marienkult. Und den Marienkult, da konnte man eben jetzt das Weibliche in Form der vollkommenen Madonna aufnehmen, aber es gab noch was anderes, das war jetzt dieser ganze Minnedienst. Denn die Männer hatten ja auch das Problem, sie mussten, also das war nicht so ein sexuelles Zeitalter, sondern es gab zwar die Sterbe, bei dem Durchschnittsmenschen hat auch eine gewisse Derbheit, aber das erotisch-sexuelle konnte man nicht ausleben. Jetzt gab es die Minne und da hat sie ein Ritter, also ein im äußeren Leben stehender Mensch, hat sie jetzt eine Frau gewählt, die aber gar nicht wusste, dass sie das gewählt, also sie die gewählt hat, die er vergöttert hat. Und zwar das Weibliche, was hinter ihr stand. Nicht nur das Physische von der Frau, das Irdische, sondern so wie beim Novalis, so ein weibliches Urbild, das sah aber jetzt in der Herrscherin oder in einer Nonne, also in einer höheren Person. Und so konnte er leben ohne dieser sexuellen Drang, so weil er immer das in sich hatte, das weibliche Prinzip, das er aber nie eigentlich kennenlernen konnte. Das konnte auch nicht schief gehen, weil es war ein Prinzip. Das ist alles das glückliche Zeitalter, weil da steht eben da vorne jetzt der Fisch. Aber es steht hinten die Jungfrau in dem Zeitalter und die Jungfrau ist nüchtern, kalkulierend, die will was mit der Materie machen, Materie verwerten. Und weil jetzt der Fisch dort an der Jungfrau steht, hat sie nach den beiden Perioden was geändert. Und zwar, jetzt ab 1413 beginnt die Welteroberung. Jetzt werden die Europäer ganz anders. Jetzt werden sie nicht mehr die Frommen, sondern jetzt sausen die Menschen herum und weil eben das zweite Haus gibt Auskunft, überhaupt heißt das zweite Haus, materielles Haus, hat auch andere Bedeutungen, Begabungen sind drinnen, Substanz schaffen, aber für den Staat und für die Gesellschaft heißt es Grundlage schaffen, es muss eine Substanz da sein. Und die Substanz haben wir sie jetzt geholt, weil da steht der Witter auf Witterart mit dem Schwert. Also das Rote hat man gegen das Blut. Der Witter lebt ja richtig so. Das ist das Zeichen des Ego. Durchsetzen, Ego, reinstechen. Das ist ja wohl ein schönes Gefühl. Reinstechen, dann macht er noch Zucker und dann liegt er am Boden. Und reinstechen, das war die Art. Aber was man wollte, war das Vermögen. Und man hat also das Vermögen von überall zusammengesammelt, sei es in Südamerika, bei den Indianern und auf der ganzen Welt, hat riesige Vermögen bekommen, hat aber auch die Menschen ihrer ganzen Identität beraubt, indem man das Religiöse zerstört hat, indem man die Kultgefäße eingeschmolzen hat und so weiter. Aber das hat ja mit dem Fisch gar nichts zu tun, das ist ja ganz konträr zum Fisch. Ja, warum? Weil der zweite Kranich unter der Jungfrau steht, denn die Jungfrau will nüchtern ihr Geld haben, ihr Besitz haben. Wie interessiert die Jungfrau überhaupt nicht? Aber das interessiert jetzt den Mars, den Witter, weil der Witter weiß, wie ich das mache, mit den Kanonen und die Gletscher. Also, das ist das, wie das Fischzeit. Es beginnt aber jetzt, wie wir gesagt haben, erste Kulturwelle, merklich eine andere ist die zweite, das war die karolingische Frührenaissance, es kam dann die karolingische Spätrenaissance. Es gibt dann 1415 den Neubeginn der Eroberung der Welt. Jetzt strömen die ganzen wilden Spanier und Portugiesen und so weiter, Engländer strömen aus. Und jetzt beginnt aber, also Zeitalter beginnt 1215 astronomisch. Dann beginnen, sind die zwei Kulturwellen, dann ist der Schnittpunkt, wo jetzt die Kulturperiode beginnt, von 2061 Jahren. Und dann kommen wir auf das Jahr 3540, erst dann endet die Fische-Kulturperiode. Die ist aber das Wassermann-Zeitalter schon lange in Gange, denn das beginnt 2300 und noch was. Wir haben noch 5 Grad, dann beginnt es. Es ist also noch nicht offiziell begonnen, aber das sagt Rudolf Steiner auch, und wir können es ja leicht nachvollziehbar, wenn wir uns leiten, dass es jetzt da ist. Aber es ist, sagt Rudolf Steiner auch dazu, in dieser Übergangsphase wird im Alten zu Ende gehenden, wird das Neue schon vorgebildet, und zwar nicht nur so als Keim, sondern sichtbar vorgebildet. Er sagt auch noch in der letzten Triade, das sind also die letzten 3 Weltenmonate, weil es gibt ja die 2061, die kann man wieder dividieren durch 12, es gibt 150 Jahre. Und 150 Jahre mal 3, abgezogen von 2300 und noch, es gibt ja genau unsere Zeit, 20. Jahrhundert. Also wir leben im Wassermann-Zeitalter in ihrer Vorstimmung. Wir leben, das stimmt. Aber das Zeitalter selber ist noch nicht begonnen. Und wenn der Wassermann beginnt, ganz regulär 2300, noch was, ist noch immer die Fischkulturperiode.
Ja.
Es ist so. Und ich habe das genau nachgelesen bei Rudolf Steiner, ich habe es früher auch immer verschiedentlich. Es stimmt, Herr Rudolf Steiner sagt ausdrücklich, das Zeitalter, das Fisch, in dem wir jetzt leben, das noch bis 3500 und so viel dauern wird. Mhm. Und wird aber nur ersichtlich durch den Aufbau, das muss uns irgendwie, da findet man das eine und irgendwo anders. Und so stimmt es ganz genau. Das ist ganz genau, also jetzt richtig. Aber das kommt man nicht einfach, steht nirgends so zusammen. Also wir sind schon drinnen in den Zeitalter, aber das Zeitalter hat noch nicht begonnen. Das ist das Bild, also ich habe mehrere Bilder, aber das ist das Bild, wie man sich das auch vorstellen kann. Und wie kommt man überhaupt zu so einem Bild? Ja, ich habe noch ein anderes Bild, ja, das ist dasselbe in schwarz, so anders. Das schaut so aus. Ja. Weil der Ernst, ja bitte, der Ernst hat jetzt das Volk, wie kommt man überhaupt zu so einem Bild, weil das Bild gibt es ja nicht ganz draußen. Nun, zu so einem Bild kommt man kommt man nur durch die Schau Ja, so schaut das aus. Du kannst auch zu mir kommen, dann kann ich das besser zeigen. Ja, ja. Aber warte, ich muss immer sehr gerne, sonst nützt es nichts. Bleib beim Wassermann da, bleib bei dir. Schau, ja, also so. Das Bild gibt es ja nicht ganz draußen. Aber es gibt Fixsterne. Und die Fixsterne sind da angegeben in dem Bild. Welche Fixsterne? Das sind sie noch nicht angegeben. Und der Sehende hat eben diese Fixsterne gesehen, hat sie aufgesucht. Und er hat sich das dazu Er hat es dazu mehr geschaut, was er erlebt hat innerlich. Er wusste, er war ja drinnen in der Welt. Er hat ja nicht reingeschaut äußerlich. Es waren ja diese hohen Wesen in ihm drinnen, weil das war der hohe Eingeweihte aus den atlantischen Sonnenmysterien. Also die Atlantisch hat ja das Sonnenorakel, es gab ja auch Sonnenorakel, das war das Höchste, das war nämlich das Christus-Orakel, das Sonnenorakel. Und die waren eingeschult auf eine prophetische Christus-Vorausverkündigung. Die wussten, das gibt es nicht in dieser Welt, die hält sich nicht auf, ist noch in einem lichten Sonnenteil, im lichten Teil also, und kommt und nähert sich. Und das ist dann im Indischen weitergegangen und vor allem sind ja die Ägypter, die dort waren, in Ägypten, diese Pharaonen, die waren auch aus diesen Orakelstädten. Und Orakel heißt nichts anderes, Orakulum, wie Städte, wo ich etwas empfangen kann. Sonst heißt es nichts. Aber was heißt es konkret? Welche Planeten vorstelle ich, mit denen ich dann zusammenkomme? Aber es sind Städte, wo man was empfangen kann. Es sind keine Mysterienstädte. Mysterium ist was ganz Kompliziertes und weniger ergiebiges, Bevölkerung zu den Orakeln, weil das war eine Telefonleitung, eine direkte. Die haben uns also angerufen und waren sofort mit dem.
Die Orakel.
Direkt war da ein Einspruch, wenn man es so nennen will. Und jetzt hat jemand dieses Bild aber in sich, den Wassermann. Er sieht ihn aber draußen nicht. Denn den gibt es nicht zu sehen. Was sagt das Bild? Na, erstens einmal, es ist keine Malmöglichkeit, es ist ein Engel. Es ist, weil er hat, das sind goldene Locken, muss man sich vorstellen, und die Augen sind blau, müssen blau sein. So, weil sie können, es kann kein Schwarzhaariger sein und keiner mit dunkelbraunen Augen, weil man sich einen Engel halt so vorstellt. Weil das geistige Auge ist halt die Goldaura und blau ist der Himmel. Und man wird einen schwarzen Engel mit einem Vollbart, das passt eben dort, in dem Fall nicht her. Es ist ein Jüngling, das ist ganz was Junges, weil es auch wieder zusammenhängt, eng mit dem russischen Erzengel, der noch nie sie verkörpert hat, tritt aber gelegentlich auf, so mehr im Volke eben, der ein ganz jung und reines Lichtwesen ist. Also das, will ich dann daraus was vorlesen, wie der beschrieben wird, hängt mit dem Wassermann auch eben zusammen. Es ist ganz ein neues Element und das muss ja erst von einem Erzengel einmal, muss diese Gegend einmal überhaupt bearbeitet werden. Bearbeitet ist ja schon worden, die Gegend, aber eben nur als Nestbau. Also auf die Art, er selber hat sie noch nie verkörpert und er wird beschrieben als ein ganz junges, aber jung heißt nicht jetzt im Alter jung, sondern etwas, was es auf der Welt noch nicht gab, was Neues, was Junges, was aus der Sonnenzeit kommt. Und er wird immer als ganz Licht, als Lichtwesen beschrieben. Das werden die anderen nicht. Die anderen Erzengel werden als gütig beschrieben, als Beschützer der Mildtätigen, als Beschützer der Schwachen oder als jemand, der mildtätig ist. Der nicht. Er wird beschrieben als reines Lichtwesen. Nur Licht sendet er aus. Jigori, wieder beschrieben von der Frau, ich kann das einmal vorlesen. In den Pyrenäen. In den Pyrenäen ist das festgehalten, du kennst das ja, die Pyrenäen. Und da gibt es ja ein kleines Buch auch von diesen Pyrenäen, ja, wenn man das Beispiel will, zeigen. Das ist von Prokofjew auch. Und da hat er also einige. Diese Pyrenäen ist eine Manifestation der drei Seelenkräfte, Denken, Fühlen und Wollen. In Form von drei Helden spielt er das ab. Und da hat eine Frau, das ist ja öfters nachgedichtet worden, das ist ja so ein Wort Volksepos, wo hineingehängt ist, ist die ganze Zukunft. Das ist die Wassermann-Zukunft, ist da drinnen. Und jetzt gibt es dann auch so eine Frau, die das in den 1936 hat sie das wieder neu geschaffen. Das ist eine ganz interessante, ganz einfache Frau aus dem Volk. Das war eine reine Hellseherin, ich habe das genau gesehen, diesen Erzengel. So beschreibt sie das. Konnte nicht lesen und nicht schreiben. Also war aber eine sehr mutige Frau. Sie wird beschrieben, den Kommissar, Stichschaftsschwanz steht drinnen und sie hat sich keiner Wort sagen draus. Weil die Frau, das war also, ist nicht geschädigt gewesen von der Bildung, war also frisch und. Also es ist ein androgynes Wesen, es ist nicht männlich oder weiblich. Jetzt hat er hier eine Urne. Und die Urne, da lässt er was ausfließen. Und das ist jetzt dieser Wasserstrom. Diese androgyne Gegend, die wird sich dann abspielen im Wassermann-Zeitalter, weil je mehr die Schöpfung wieder nach oben geht, wird auch das Männliche und Weibliche wieder depolarisiert und wird sie eben dann in zwei Arten gestalten. Einerseits die Sublimierung des Sexuellen bei den Skorpion-Magierinnen, wir haben gleich sehen, wo Magierinnen, die Der hat auch eine enorme Kraft zu wenden für die äußere Welt. Das ist ein Kanal von ungeheurer Kraft und bei denen, die überhaupt ganz unsexuell sind, das heißt, sie sind gar nicht mehr interessiert an jemand anderem Geschlecht und deshalb auch keine, haben die auch keine menschliche Beziehung, weil sie müssen sich ja nicht irgendwie nett und freundlich oder irgendwie durch besondere List anschleichen, sondern der andere wird einfach vernutzt. Es gibt eben die zwei Arten von sexueller Bewältigung, Sublimierung oder Vernutzung. Wenn die Spannung, eine Unterspannung. Die Unterspannung heißt Vernutzung, also ich brauche jetzt nicht dem anderen Geschlecht gegenüber höflich, taktvoll oder irgendwie listig mich heranschleichen, weil mich interessiert das gar nicht. Das ist das Resultat, das ist aber kein gutes Resultat, weil sie dann ohne Gefühl, ohne Werte geht. Und in die Richtung geht eben der Mensch. Die Urne entlässt Wasser, das ist ein geistiger Wasserstrahl, ein geistig fruchtbares Prinzip. Aber was entsteht jetzt? Wenn man die Urne umdreht, fließt das Wasser heraus. Und wenn das Wasser herausfließt, fließt die Luft hinein. Dort, wo Vakuum entsteht, wird es aufgefüllt durch Luft. Dieser Strahl ist ein rein weiblicher Strahl, weil er sehr Wasserstrahl ist. Das Wasser ist das Element, gemeinsam mit dem Erdelement, des weiblichen Prinzips, auch des seelischen. Also seelisch, das kann sich nur im Westlichen abspielen, wenn es richtig seelisch sein soll, Gefühl zum Beispiel. Dieser Wasserstrom ist ein geistig fruchtbarer Strom und repräsentiert das weibliche Element, das aus diesem Krug, aus der Urne, ausgegossen wird, über das ganze Wasser, man sagt also. Da rein fließt aber die Luft und das ist das männliche. Das heißt, das Wassermann-Zeitalter wird äußerlich, exoterisch ein rein weibliches Zeitalter sein. Es gibt keine Männer mehr, die Manager sind, Direktoren sind oder Forscher sind, das gibt es nicht mehr. So wie es es nicht mehr gab bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, ungefähr, wenn ihr euch erinnert, da waren lauter Männer. Also die Männerherrschaft, wie man auch sagt, 17., 18., 19., 19. Also es war undenkbar, dass eine Frau irgendwo da tätig gewesen wäre. Das hat sich jetzt schon geändert, aber das ändert sich weiter. Das Männliche war in der äußeren Welt. Jetzt ändert sich das. Es gibt genauso wenig, wie es vor allem gab in der Zeit, Männer. Die Männer ziehen sich zurück da rein. Das heißt, die absolute Vergeistigung der Wassermann-Intelligenz. Wir sehen keine Männer mehr, die sind nicht mehr interessiert an der äußeren Welt, wollen keine Manager mehr sein, wollen keine Politiker mehr sein oder Forscher mehr sein, das machen alles die Frauen. Weil eben sich jetzt zurück, unsichtbar, wir sehen sie nicht mehr. Das Männliche geht rein, es ist die Umkehrung des Fischerprinzips. Da gab es immer die 3K, nicht diese, die 3K, das wird ja jetzt öfters noch erwähnt, du kennst das, da hat der Androsche Freimaurer bei diesem Volksbegehren, hat eine Dame sich gemeldet, ich habe es zufällig im Alter gehört beim Autofahren, und hat die Dame gesagt, ja, ich möchte schon auch einmal bei meinen Kindern auch schon was im Buch drinnen stehen, wo sie, ob die auf die Hefte auch in Ordnung sind. Sagt er, so eine sind sie, sind wir wieder bei den 3K, Kinder, Küche, Kinder, Küche, Kirche. Dann hat man gesagt, die Frauen, Kinder, Küche, also wir mussten ja kochen, und Kirche. Das ist aber vorbei. Nicht? Das war damit ausgedrückt. Das akzeptiert er nicht, dass jemand um Kinder kümmert oder kocht. Oder das ist vorbei. Also das Zeitalter wird beherrscht sein von den Frauen. Weißt du, und die Frauen sind aber anders wie die Männer. Wenn man bei dem Foto schon sieht, wie ist das ein Unterschied? Nun, wenn man sich einfach vorstellt, zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch in einem Personalbüro. Wenn jetzt jemand, sagen wir, ein Mann ist da zuständig dafür und jetzt wird er jemand gesucht, nehmen wir mal einen Ingenieur oder sagen wir in unserer Zeit Informatik oder so, sowas. Dann wird also das ausgeschrieben, dann melden sich Leute und dieser Mann drin und der Mann spricht jetzt mit dem Bewerber und was am Mann interessiert, ist das Zeugnis. Also das ist in Informatik, wo haben sie studiert und was haben sie da spezial, haben sie da spezial noch irgendwas gewählt und wo haben sie schon gearbeitet und dann wird er sagen, ja, ich habe bei einer Firma gearbeitet, 3,5 Jahre, ich habe den Umfang gehabt und ich war für Netzwerke zuständig und so weiter. Das würde am Mann interessieren. Ist der funktionell, für das verwertbar, kann ich mit dem was machen oder weiß der gar nicht, worum es geht. Das hat einen Auftraggeber, der will vielleicht, ist vielleicht von einer kleinen Firma, der ist von einer größeren, der sagt, naja, große Firma, kleine Firma, das sind ja Welten. Passt nicht so, das interessiert ihn. Dann wird er ihm noch Standardfragen stellen, das ist ja bei diesen Bewerbungen, die haben ja so Standardfragen, das interessiert einen Mann aber nicht so, was da drin steht. Ja, also. Funktionell, die Arbeit muss er können, was kann er schon, das interessiert einen Mann. Was interessiert eine Frau, wenn die im Bewerbungsgespräch ist? Die ist nämlich anders. Die sagt sie, ja, das Erzeugnis hat nun auch. Gelernt hat jeder was, sagt sie, eine Frau, und das ist der Informatiker geworden. Ja, jetzt soll er sich bewerben. Ja, nun auch, wo soll er sich sonst bewerben mit seinem Zeugnis? Und jetzt, wo er gearbeitet hat, ja, hat er gearbeitet, hat, das interessiert ihn nicht so besonders. Das schaut sich an natürlich, und das ist ja Qualifikation, die muss man also haben. Aber sie interessiert was anderes, nämlich das Geldchen. Das Seelchen, da willst du sie jetzt reinschleichen. Jetzt fragt sie, wie sind sie denn? Sind sie kinderliebend? Haben sie noch ein Hobby vielleicht? Malen, zeichnen, hüpfen? Also das will sie wissen, was der sonst noch so macht. Und sie will wissen, ob er belastbar ist. Weil Männer sind nämlich nicht belastbar, das ist das Problem. Überhaupt im Osten, da fallen sie ganz runter. Wenn der ihren Job verliert, wenn er nicht befördert wird, dann fällt er zur
Seife.
Also ist das für eine Frau wichtig? Ist er belastbar? Das ist eine wichtige Frage. Ist er belastbar? Kann er den einsetzen? Und wenn es einmal nicht gut geht, wenn es schief geht, kann er sich noch einmal erholen? Weil das, wie arbeitet er strategisch? Wenn eine Aufgabe gesetzt ist, dann erlöst er die Aufgabe, will aber immer der Erste sein. Ich bin der Erste, und dreht er sich um und schaut, wo die anderen kommen, bringt einen Kaffee und sagt so. Endlich scheitert er. Das wird einer Frau nicht gefallen, die sagt, wenn er so viel Überschuss hat, kann er sich der Gruppe abgeben. Der ist aber nicht gruppenorientiert, das Weibliche ist ja immer auf organisch, auf Gruppe, nicht auf Individualität aus. Also denkt ihr anders. Und wenn wir jetzt im Wassermann-Zeitalter sind, das müssen wir noch genauer dann besprechen, wie diese Gesellschaft ist. Und sie ist so, jetzt einmal nur auf die Manager bezogen, dass wir Frauen sind. Und nachdem das so ein kompliziertes System ist, was niemand durchschauen kann, und das wieder kontrolliert wird von Computern mit menschlichen Fähigkeiten, die wieder von Computersystemen kontrolliert werden mit menschlichen, und von Menschen, die gezüchtet werden, nur dass sie eben gewisse Organe haben, als letztes Korrektiv für alle Computersysteme, es muss ja letzter geben, der es beurteilen kann, das sind gezüchtete Menschen, die es jetzt gibt. Die gibt es schon, die Menschen, die gezüchtet werden. Diese ganze, das macht man ja schon seit den 46er Jahren, das gibt es auch. Hier sind diese Magierinnen dort, ich sage Magierinnen, weil sie Frauen sind, das wird repräsentiert durch das Skorpionprinzip, durch das 10. Haus des Schaffens. Also das steht ja unter Skorpion jetzt, beim Wassermann-Zeitalter. Und wenn jetzt was schief geht, ist es ja künstlich und es sterben die Menschen mehr oder minder, wenn keine Elektrizität da wäre und so weiter. Wenn jetzt ein Fall ist und es wäre ein Mann, dann würde ein Mann sagen, also setzen wir uns zusammen, das muss gemacht werden, also ihr bleibt da, jetzt 3 Monate könnt ihr da schlafen, das muss installiert werden, also Tag und Nacht, das wird ein Mann machen, er wird also jemand anderen so ihr nassen Fetzen auswinden. Was macht der Frau? Die hat auch den Fetzen, den windet auch alles, aber den ganzen Fetzen, der windet 5-mal, das sagt, da habe ich ein Sälchen, da ist auch im Sälchen allerhand drinnen, das Sälchen wird jetzt ausgedrückt, bis aufs Fetzte, weil das weibliche Prinzip ist das Prinzip des besitzen wollen. Weiber, Frauen wollen besitzen. Was wollen sie besitzen? Materie nicht, die Seele vom anderen. Sie schleichen sich an und wollen die Seele vom anderen haben. Sie wollen darüber verfügen. Er wird so abhängig sein durch die Seelische, nicht durchs Geistige, das schaffen sie, auch nicht durchs Körperliche, durchs Seelische. Was macht jetzt das Weibliche? Es hängen die ganzen Menschen, die im Wassermann-Zeit oder jetzt eben, da ist mehr oder minder in diesem Kollektiv sind, funktionelle Arbeiten haben, ganz präzise Arbeiten haben, weil es ist ja das Fachspezifische, wird ja immer mehr, nicht weniger. Jetzt nehmen Sie so ein Sälchen raus und implantieren in den Haken, so kleine Haken. Zuerst tun Sie einmal mit den Fühlern, Polypen, tun Sie das Sälchen abtasten, wo ein Riss ist. Und dann, da habe ich einen Riss, ein kleines Loch, dann werden es wieder Hackerl reingesetzt. Und das Hackerl verbindet sie mit allen anderen, sodass jeder x-fach mit der Masse verbunden ist. Will sie es dann einmal individualisieren und sagen, so machen wir es nicht, dann ist es eben so wie ein Netz, das über andere auch geworfen ist und er stranguliert die anderen. Der Mensch kommt gar nicht mehr raus, er ist gar nicht mehr frei. Und das Weibliche sagt sie, die Sälchen binde ich an so viele andere, da hängen so viel dran, dass sie der gar nicht mehr rühren kann. Du weißt es ja nicht.
Ja.
Ja, das ist ja das weibliche Prinzip. Das männliche ist ein anderes Prinzip. Weil das weibliche Prinzip will ja die Gruppe erhalten, will die Substanz zusammenhalten. Das weibliche ist ja auch gebärend und fruchtbar und muss ja die ganze Menschheit schaffen. Das macht ja das männliche nicht und aufziehen. Wenn es jetzt so ein Kollektiv hat, ist es interessiert, dass das Kollektiv, also die Masse dort weiterlebt und nicht ein Einzelner sich da jetzt verwirklicht. Der ist ja bei dem Wassermann. Der ist ja bei dem Wassermann. Das ist ja die zweite Schiene. Der lebt ja nicht im Kollektiv, der Wassermann. Er hat eine eigene Welt. Aber die Mehrheit der Menschen oder die große Anzahl, wissen wir jetzt nicht, ist ja freibleibend auch noch, lebt in einem völlig geregelten, normierten, völlig kontrollierten System, das aber ein wunderbares System ist. Also weil das ist der Höhepunkt der Menschheit, ist, so ein System aufzubauen. Aber es hat einen kleinen Nachteil, wenn jemand stirbt, stirbt er in den Seelentod mit, weil das ist eine alemannische Zivilisation. Die geht nicht ins Jupiter-Äon, ins Jupiter-Zeitalter weiter. Also wer im alemannischen Zeitalter ist, hat ein schönes Leben. Wenn er kein Ich hat, dann hat er ja kein Problem damit. Nur er stirbt am Schluss. Das muss er wissen. Es ist sozusagen der Preis, den er den Teufel verlangt. Und die betrifft es nicht. Es ist jetzt was anderes. Sondern es ist die Art, die ja in Fortsetzung unserer heutigen Gesellschaft sich zeigt. Auf niedrigstem Niveau. Zeitung lesen, Fernsehen, dann schaut man zwei Stunden Formel 1, dann also das geht halt so weiter. Aber der Mensch hört sich nicht mehr, weil seine Organe schon künstlich erzeugt werden. Da hat er gar nicht mehr die Verfügungsgewalt über seinen Körper schon einmal nicht mehr. Bei der alemannischen Zeitalter müssen wir uns so vorstellen, erstens einmal ist es schwarz, es ist keine Sonne mehr da. Weil das ist abgedunkelt, das kann man halt auch machen durch die Nanotechnologie, durch Aluminium und so weiter. Ist aber dann dunkel, also schwarz ist nicht, aber so gräulich. Es gibt auch Himmel, und dort nicht nur die Menschen leben. Und dort drinnen leben also jetzt die Menschen, sie sind normiert und sie werden völlig kontrolliert und sie gehören der Öffentlichkeit. Sie können nicht sich selber, sondern eben diesen Sozial, das eben dafür sorgt, dass alle dort rauskommen finden und nicht sich individuell Menschen entwickeln. Jetzt, ich meine, die Organverpflanzung, die ist ja noch übergänglich, aber man kann halt auch schon Köpfe verpflanzen, das gibt es auch schon. Es geht also weiter, aber nicht durch, das ist schon ein Affen hat man schon in den 70er Jahren verpflanzt, aber da hat man die Nervenfaser vom Rückgrat, also vom Rückmark mit den Hirnfasern verbinden können, das hat man aber jetzt gelöst. Also, der Mensch wird künstlich gezeugt, in der künstlichen Gebärmutter, das haben wir schon einmal gesehen. Dann werden die Organe nicht mehr durch Organhandel eingesetzt, sondern die werden künstlich erzeugt. Aber der Mensch ist also ganz künstlich, die können nicht mehr die Organe, weil die sind also geleased. Und der sich schützen lässt, so wie bei der Gentechnologie, der die Organe dann übernimmt, der muss unterschreiben, dass er sie wartet regelmäßig, so wie beim Pickel. Er muss der Kontrolle, er muss chemische Substanzen einnehmen. Wenn er das nicht macht, verliert er die Garantie. Ja, wir haben das letztens gesagt, der Mensch ist laut UNO-Definition, das gilt für Österreich, ein zu bearbeitendes Gut. Er ist kein Mensch.
Elisabeth hat dafür Hilfe gelegt, 30 Jahre Garantie.
Na bitte. Ja, und so wird dann alles bewusst künstlich gemacht. Weil das Künstliche ist ja die Welt des Alemannischen, das nimmt er ja aus der Welt. Das schaut nur künstlich aus, aber das nimmt er aus der Welt. Weil der alte Mensch, um was geht es eigentlich? Der alte Mensch, der Jabe-Mensch, oder wie man ihn nennen wollen, der soll ja weg. Es muss eine neue Zivilisation bestehen. Die kann aber nur bestehen, weil das Alemannische was Eigenes in sich ist. Die Organe hat uns der Herrgott gegeben, der verlangt eine Leasinggebühr. Nachdem der Mensch ein zu bearbeitendes Gut ist, laut UNO, das ist ja letztens vorgesehen, er ist kein Seelenmensch, er ist kein Geistmensch, er dient dazu, dass jeder andere jeder andere Eigentumsrechte erwirbt und dann muss er zahlen. Und das ist aber abhängig. Also ist es ein ganz künstlicher Mensch. Er muss alles tun, was seine Erzeuger, was seine Eigentümer, die die Lizenzrechte haben, verlangen. Zweitens, ist alles umgebaut und alles künstlich. Es gibt nur mehr von Menschen geschaffene Gebäude und Verbauungen und überhaupt ist die ganze Erde eben umgearbeitet, sei es durch die Strahlen, sei es durch die ganzen Gebäude. Was immer man hat, ist künstlich. Es gibt das keine Natur, das ist wichtig, weil die Natur ist ja auch vom Schöpfer Gott. Also wenn wir jetzt spazieren gehen zum Beispiel heute, wieso erholen wir uns so gut? Ja, erstens mal wegen der Vitalität, also wegen der Ätheraura, aber vor allem aus einem viel tieferen Grund, weil wir können zu anderen zusammen, wir sind keine Einzelwesen, könnten wir auch nicht leben, und damit sind jetzt gar nicht Menschen gemeint, sondern Menschen auch natürlich, sondern es sind einmal gemeint überhaupt der Himmel selber, der Wind, die Bäume und vor allem die Tiere. Weil die Tiere gehören zu uns, die haben wir ja nach außen gesetzt. Wenn wir das Tier anschauen, schauen wir uns eigentlich selber an. Und das Tier sagt zu uns, ich möchte wieder rein, du sollst meine Seelenkräfte, die du die zu stark waren am Anfang, sollst du umwandeln. Jetzt, das ist wirklich eine gewisse Gemeinschaft, die eigentlich zusammengehört und die angewiesen ist. Wenn wir jetzt durchgehen, dann sind es lauter Familienmitglieder, mit denen fühlen wir uns einfach wohl. Die Tiere sind ja einfach, die kann man nur leben, also das ist egal welches Tier. Dann kommt eben die ganze Pflanze mit, also die beruhigt, weil sie eben kein Astralleid hat. Wenn wir jetzt durch die Natur gehen, man fühlt sich einfach wohl. Man fühlt sich ja wohl, weil wir andere Menschen oder menschliche Rudimente begegnet sind, die halt vielleicht Tiere geworden sind oder was anderes. Aber sie gehören zu uns. Wenn wir aber jetzt spazieren gehen, in der Zeit mit der alemannischen Zivilisation, ist ja die Welt nur mehr aus solchen Elementen aufgebaut, die der Mensch selber geschaffen hat. Alles Göttliche, Natürliche hat er ja weggegeben. Es gibt keine Tiere mehr. Ich meine, einerseits gibt es die verdutzten Tiere halt bei der Fleischerzeugung und ansonsten gibt es keine Vögel mehr, weil die Vögel singen gratis. Es gibt also künstliche Vögel und Lautsprecher. Und der Mensch muss aber zahlen. Er muss auch für die Luft zahlen. Die EU ab 2025 gibt es die Luftsteuer. Ja, man will was raus. Der Mensch ist ein zu bearbeitetes Gut. Und wenn er sagt, ich will das gar nicht hören, das ist so wie in einem Kaufhaus heutzutage, das nützt ihm nichts. Also dann muss er rausgehen aus dem Kaufhaus und muss er eben rausgehen. Aber er wird überall das Gequietsche hören, das immer aber abgezogen wird mit ein paar Prozentpunkte. Jetzt geht er durch die Welt. Vögel gibt es keine. Bienen gibt es keine, haben wir schon letztens auch gesagt. Die Bienen sterben mehr oder minder aus oder führen zu einem Todeskampf. Aber ist kein Problem, es gibt ja schon die Roboterbienen, die sind schon da und die bestäuben nur mehr die gentechnisch veränderten Pflanzen. Passt alles besser zusammen. So schaut aber die Welt aus. Der Mensch begegnet jetzt nicht, wenn er rausschaut, zum Beispiel zum Meer, ist das ja gewaltig, wenn man ein Meer hat. Es gibt ja nichts Schöneres, kann man sagen, wie ein Meer. Auch wenn man dann fährt auf dem Schiff oder mit dem Boot. Und das gibt es aber nicht mehr. Wir begegnen uns unseren eigenen Spuren. Also, es ist alles verbetoniert, es ist alles nach Nützlichkeit angeregt, alles nach Profizenter-Mentalität, das alles soll Profit bringen. Aber das sind grausliche Eigenschaften, die zerstören natürlich den Menschen. Wir leben denn nur von der Großzügigkeit der Schöpfer, die sagen, ich habe das hingeschmissen und bitte macht was falsch. Das kann aber nur jemand sein, der muss ja souverän sein. Aber wir sind nicht souverän, also nicht, dass es wir in dem Kreis gewesen sind, aber wir sind nicht souverän, sondern kleinkariert. Und eben, jeder für sich schaut, dass er halt da was raus hat aus dem Menschen. Der Mensch stirbt also in dem Zeitalter, weil da kann sich ja nichts mehr entwickeln. So schaut es aber aus. Das war es einmal Zeitalter. Völlige Kontrolle. Unglücklich sind die Menschen aber nicht, weil sie die alles für sich getan haben. Und mehr wollen sie ja nicht. Man darf die Menschen nicht so hoch einstufen. Wenn einer aber nicht so ist, ist er eh nicht. Bei der Zivilisation ist er ohne das bei der Wassermann-Zivilisation. Das heißt, die gibt es auch. Und das Geistige wird nicht.
Also du meinst im Fische? Nein,
im Wassermannzeit.
Ja, ja, aber diese
davor.
Davor.
Ja.
Dieses geregelte Kleinkariert.
Arimans.
Nein, das ist Wassermannzeit, das Arimanische. Ja. Im Fisch gibt es das ja nur ansetzt. Nein, das ist das Typische.
Parallel.
Nein. Parallel, ja. Parallel gibt es auch. Ja, parallel. Genau, ja, das Parallele gibt es auch, wenn ja das bis 2055 geht. Aber das Wassermannartige ist ja die Spiegelung des Persischen. Und im Persischen haben wir ja gerade diese beiden Elemente. Also das haben wir letztens kurz gesagt, dass das Persische, das steht ja unter der Überschrift Bewegung. Es ist ein Bewegungszeitalter, weil sich alles bewegt. Vor allem eben der große Übergang von den Sammlern und von den Jägern und auch von den Hirten zum Bauernstand. Und dieser Zoroaster, der dann von den Indern dort hingeleitet wurde, weil er wollte ja, das Indische hat ja das Ganze eigentlich, die höchsten Eingeweihten waren ja in Indien und das Persische ist ja nichts Eigenes, das war ja einfach eine Fortsetzung des Indischen. Aber was anderes kommt jetzt rein natürlich durch das Zwillingszeitalter. Aber die Ausbildungsstätten, die Meister waren ja noch in Indien, die sieben Rishis, die haben wieder sieben Rishis eingeschult und so ging es ja weiter. Und jetzt war die Notwendigkeit gegeben, eben was Neues zu schaffen. Und die Perser, die waren besonders der äußeren Welt, also zugeneigt, haben auch Freude gehabt mit der Welt, haben die Welt so richtig lieb gewonnen, weil sie schön war. Und der Zarathustra hat es durchaus noch mehr gefördert, nur hat er gesagt, das ist nämlich jetzt das Luziferische, was gemeint ist, also nicht das Arimanische, die Perser, aber Luziferisch, hat gemeint, ja, aber ihr setzt es tot, es ist nicht tot, es gibt ja auch was Lebendes dahinter, das haben die Perser so nicht gesehen. Aber ihr müsst, es gibt noch was Zweites. Und das Zweite war ja noch nicht da. Das ist jetzt eigentlich so, das hat er gesehen in der Sonnenaura, den er hatte die Genesis, so wie wir es beschrieben haben, selber mitgemacht, so eingeweiht. Der wusste ja, dass die Spaltung nicht nur bei den Geistern der Persönlichkeit war, die dann die Engel infiziert haben, sondern es ging bis zu den Sonnenmächten rauf, bis zu den Achai, also bis zu den Exousiai, den Dynamis, den Kyriodetes, dort war auch die Spaltung schon. Und da hat er eben die schwarzen Flecken auch gesehen. Und darum hat er gesagt, ich kann die Sonne nicht mehr so rein weiß sehen, als reines Lichtwesen, das andere ist auch rein vermischt. Und das hat sich aber jetzt abgespielt durch diese Reiterhorden und durch diese ganzen kriegerischen Ereignisse, die aber jetzt der Sesshaftigkeit des Bauern, da wurde ja den ersten Sesshaft, das stand ihm entgegen. Und das war die Frage, wie Sie es ganz kurz machen, von Zarathustra, was macht man, wenn man jetzt dieses zusammenziehende Prinzip, also mehr das arimanische Prinzip, wenn man dem gegenübersteht? Und das war eine wichtige Frage, weil der Bauer, der hat gehegt, gepflegt, aber auch verantwortlich, er konnte sie ja nicht mehr ernähren, also wenn er als Sammler herumgeht, sondern er musste sie mit dem begnügen, was er selber schafft. Die anderen, die Reiterhorte sind gekommen, haben alle den Kopf abgeschnitten, so wie die Mongolen, haben die Frauen, das war jetzt hübsch, schon mitgenommen, die Männer als Arbeiter mitgenommen, so weil sie tüchtig waren oder frisch waren, und sonst haben alles zerstört und alles verbrannt. Wie begegnen wir denn? Das ist jetzt die Frage, die das Wassermann-Zeitwort, das hier steht. Nur da ist es vorgebildet. Und da hat der Zarathustra gesagt, man kann das Böse nicht bekämpfen, weil es wird nur stärker. Und es ist zugelassen, man kann es gar nicht aus der Welt schaffen. Also erstens, man kann es nicht bekämpfen, weil es stärker wird. Ich glaube, wenn es zugelassen ist, kosmisch, heißt es, es hat seine Berechtigung. Und wenn ich euch anrenne, wird es ja nur stärker. Und es ist eben zugelassen. Aber was macht man dann? Und da hat er gesagt, es gibt eine Hintertür, und durch die Hintertür kann man sich reinschleichen, weil dann glaubt das sogenannte Böse, es ist als eigene Substanz, und kann sie innen auflösen, auflichten, also so wie das Yin-Yang-Zeichen. Und die Frage steht ja, wenn das persische Spiegelzeh ja im Wassermann-Zeitalter, das haben wir gesagt, das zweite Spiegelzeh, das ist das persische Spiegelzeh im sechsten. Das erste kommt am Schluss, also die indische Zeit, am 7. Das kommt dann auch dem Wassermann-Zeitalter und das unsere Spiegelzeh im Stier-Zeitalter. Und jetzt ist dieselbe Aufstellung, oder ist ja ähnliche, die in der persischen Zeit war, wo diese beiden Elemente, die Schwingungspolarität war, zwischen der Sesshaftigkeit, zwischen dem arischen Kulturschaffen und dem tyrannischen Zerstören, das ist jetzt genauso im Wassermann-Zeitalter. Da gibt es die arimanische Zivilisation. Sie hat die gesamte Macht, das muss einmal klar sein. Und die Macht ist die technische Macht. Die Macht der ganzen Lenksysteme, der Kommunikationssysteme, die liegt in dem Bereich. Und der ist unzerstörbar. Das kann sich niemand anlaufen, weil das Zeitalter kennt nur mehr das kennt nur mehr unbeschränkte Verfügungskraft über die Masse. Es ist also nicht eingeschränkt durch Gesetze, durch Behörden, durch irgendwelche sonstigen moralischen Instanzen. Deshalb können die Masse, es ist eben die Frage, was machen jetzt diese Wassermann-Edlen im Verhältnis zu dieser arimanischen Zivilisation? Was machen die jetzt? Sie werden sie nicht wegschaffen wollen, das können sie nicht, und sie werden auch nicht anlaufen dagegen mal. Was sie aber machen, ist dasselbe, was in Persien schon der Zarathustra gesagt hat, sich einschleichen, hinten durch eine Tür, dann merkst du das nicht und dann ist man schon drin. Aber wo ist das Tür? Das Tür schafft diese arimanische Hyperzivilisation selber, weil es nämlich so extrem kompliziert ist und so eindimensional ist, dass jetzt der Mensch entweder auch nicht mehr eindimensional ist und wie die Autobahn drinnen sind, diese Nerven. Also früher war sie umgekehrt, da war sehr viel Neues in der griechischen Zeit und hat man auch gesprochen, der Mensch wird zerrissen jetzt von diesen ganzen Sinneseindrücken, die Mänaden. Da hat man gesagt, der Mensch wird zerrissen. Ja, körperlich nicht, aber die vielen Eindrücke waren zu viel und jetzt ist der Astralleib sozusagen durcheinander gekommen. Jetzt ist aber das Umgekehrte, weil durch die Spezialisierung werden immer kleinere Arbeitseinheiten gebaut, immer weniger wird das, was der Einzelne macht. Das heißt, es gibt keine Nervenverbindungen mehr, die braucht er nicht, es ist wie Autobahn. Oder wir starten. Und das zerreißt den Astralleib nicht und somit auch den Ätherleib, das geht ja durch, sondern es sklerotisiert und tötet ihn, er schrumpft ein. Und das System kann aber die Menschen nicht brauchen, wenn sie vernutzt sind, weil die sind so abgearbeitet jeden Tag, eben so zerstört durch diese Elektrizität, auch die ja dann auch kommt, dass sie es erholen müssen. Sonst können sie am nächsten Tag nicht mehr fit sein. Und das System will ja Fitte haben. Es will ja nicht Marode haben, weil es dient ja den Menschen. Das ist ja auch eine Art eines Kreislaufes. Jetzt will es die Menschen fit machen. Wie macht es fit? Eben durch diese Heilhäuser. Denn in diesen Heilhäusern, in diesen Sanahäusern oder Sanatorium, oder, da sind wir jetzt, das ist das Schönste, was es gibt im Wassermann. Das ist vollkommen schön. Da gibt es also nichts Vollkommeneres. Es ist eine Atmosphäre, eine Lichtatmosphäre, die wird nicht vom Arimanischen jetzt durchzogen. Das Arimanische will den Funktionierenden, und da sagt er, wie der funktioniert, wie der aufgebildet ist, ist mir egal. Ich brauche ihn da als funktionelles Element. Er ist ein Schräubchen, und dort drinnen ist es möglich, dass jetzt durch Vibrationen, durch Farben, durch Mantren, aber auch durch das Wohlwollen der Heilmeister selber, die sind also
werbend. Kann das nicht die Kunst sein, die das macht?
Ja,
künstlerische Tätigkeit.
Das Künstlerische kommt da dazu, sonst aber nicht. Diese Zivilisation unter Adler kennt überhaupt keine Kunst mehr. Aber die da drinnen schon. Aber es ist eine Heilkunst. Eine Heilkunst, ja. Also Heilkunst, ja,
jede Kunst
ist Heilkunst. Aber speziell ist es dann so eben auch gedacht. Heilkunst, das ist richtig, ja, Heilkunst und Arrhythmie, und das kommt, ist dann ein ganz wichtiger Faktor, Farben, Töne, Wohlwollen, es ist ein Paradies, so wie, ich weiß nicht, so eine Kristallwelt, da gibt es in Österreich auch so eine Kristallwelt, so was Ähnliches, aber eben angenehm, warm, und es wird mit Mitteln geheilt, die es früher auch gab, aber die jetzt auf höherer Ebene neu entdeckt werden. Es wird die Heilung so vollkommen perfekt sein, es wird kein Dilettantismus sein, denn das kann sich das System nicht leisten. Es kann nicht probieren, es muss sofort präzise den innerhalb kurzer Zeit wieder reparieren. Und das geht am besten, wenn der Heilmeister, der also selber das Heilmittel ist, weil er seine Augen, wie er geht, wie er Hand bewegt, die heilt schon alleine. Der weiß genau das Karma von dem, der weiß, was zurückliegt, was er jetzt heute braucht. Also der redet nicht viel, weil wer viel redet, der kann dann nicht heilen, der redet gar nichts, und der schaut, und das wird schon das Heilmittel sein. Man muss sich das wirklich ganz, ganz großartig vorstellen, was es in der Welt jetzt noch gar nicht gibt. Dort, alles zusammengenommen, reicht aber nicht aus. Es muss das jemand in ganz großen aufbauen und aufstellen, und das machen jetzt die Wassermannkönige, also Wassermann-Aristokraten des Geistes ist gemeint. Die wissen, wie man das jetzt kompakt zu einem richtigen energetisch-spirituellen Seelenschwarmen, aber effizienten Wellness, wenn man so will, Wellnessraum zusammenfügt. Und die sind dort tätig. Aber nicht, dass sie durchgehen, die sitzen zu Hause und gehen dann unkörperlich durch. Und wenn so einer durchgeht, dann hat er einen Sog hinten, und wenn jemand, also von den, die dort drinnen sind, das spürt, dann ist er schon geheilt. Weil das sind jetzt die Götter. Wir reden jetzt von Göttern, nicht mehr von Menschen. Weil die sind ja schon jetzt Götter, die haben ja schon eine Astrale umgewandelt, zumindest bis zu einem großen Teil. Und die haben diese göttliche Ausstrahlung. Und das haben wir schon einmal gesagt, untereinander bewegen sich Götter jetzt mit Göttern. Und das ist jetzt die neue Eucharistie oder die neue Kommunion, wie Götter mit Göttern, welche Bewegungen die machen, welche Augen, wie sie die anschauen. Das ist eben jetzt ein neues Zeitalter, das nicht mehr in den mystischen Tempeln sich abspielt, sondern im Alltag. Der Alltag ist jetzt das große Zentrum. Weil es muss ja aufs Einfachste gehen. Wenn ich nur eine Bewegung mache, die kann ich ganz verschieden machen. Und auf die alles, jede Kleinigkeit, die sind durchzogen mit dieser geistigen Vollkommenheit. Und dort sind sie tätig, weil da stürzt das System nicht. Das System ist es, dem ist es egal. Fit soll es sein. Das System sagt, ich brauche Fitte. Und wenn fitte Menschen, und wenn der das schafft, wenn diese Heilhäuser das schaffen, und es gibt überall die Heilhäuser, in jeder Wohnung gibt es einen Meditationsraum, in jeder Organisation, weil das System das braucht. Das lässt es zu. Und da kann es ja jetzt der Wassermann reinschleichen. Aber was macht er dort überhaupt? Nachdem die Menschen so stark arimanisiert sind, schon durch die ganzen Mittel, die sie auch einnehmen, und durch die künstlichen Organe, sind ja keine Menschen mehr. Aber der Mensch ist zäh, der kriegt hin und wieder so einen Rucker oder so einen Zucker, und taucht auf, ich bin doch mehr als das Rädchen. Links treibt mir jemand an, ich treibe jemanden wieder weiter, da gibt es noch was anderes. Und das kommt das Menschliche in so Augenblicken, wo der sagt, das bin ich nicht alles, das ist, er bleibt irgendwie Mensch in so Augenblicken. Und da das jetzt der Wassermann Meister an, dass sie das versuchen zu erhalten, stärker zu machen, weil solange der Mensch diesen hin und wieder solchen Zucker hat, ist er nur Mensch und ist seelisch noch nicht gestorben. Und das zu erhalten und viel stärker zu machen, das ist eigentlich das Ziel. Weil sie können das System können sie abschaffen. Wenn sie das aber schaffen, stirbt er nicht in Seelennot. Dann ist er gerettet, trotz der aramäischen Zivilisation. Und das können sie machen, weil das System eine Schwäche hat, weil es das eben auch zulässt. Diese Heiler also. Aber all das Ganze zusammen reicht nicht. Es gibt nur was Einzige, was überbleibt, eben die Urbilder des Menschen. Denn jetzt gibt es ja noch im Weltengedächtnis alles, was der Mensch war. Also die, zum Beispiel die Märchen, ja, also jetzt nicht die Märchenerzählerei, sondern das, was hinter den Märchen steht, die Urbilder, zum Beispiel König und Königin, so Seele und Geist, und das holt man jetzt raus und man holt raus alle Zeitalter. Also der Mensch, der halt einmal Römer war oder mal war Hüttenbaumeister, die Dome oder die Bilder von Raphael und so Sachen, die holt man raus, die ganze Entwicklung des Menschen, und die webt man denen ein. Aber immer das Bild, das gerade der zu der Zeit braucht, wird öfters aufgefrischt, aber da webt man jetzt die Menschheit ein. Denn äußerlich kann der Menschheit nicht mehr begegnen, denn die Zivilisation ist aremanisiert, da kann ich nicht ganz mehr was Mensch auf irgendwelche Spuren finden. Aber da webe ich immer das Frische ein, das Unzerstörbare. Und jetzt kann ein Mensch bleiben. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Sie können es nicht wegschaffen, weil es ist ja ein Doppelzeichen, auch der Wassermann, der diese zwei kosmischen Schwingungslinien hat. Und das zeigt ja schon, dass es beides hat. Also eben das eine und das andere, elektrisch, magnetisch, aremanisch und geistig. Also das ist dann nur mal da, das kann man nicht, so wie es im Persischen da ist, weil bei allen Luftzeichen, die haben aber eine gewisse Beweglichkeit. Also, die pendeln immer hin und her. Darum wird das Aramanische das andere nicht überformen können. Es wird die anderen nicht wegdrehen können. Also es ist keine Angst, dass jemand glaubt, das wird ganz aramanisch. Und die können aber auch das Aramanische nicht wegschauen. Die bedingen sich gegenseitig, das braucht sich gegenseitig. Denn nur diese können das Tote umwandeln. Und nur die Toten können sie so auf ein höheres Niveau bringen, dass die immer mehr schaffen. Weil die können nicht alles schaffen. Da braucht er trotzdem eine gewisse Ansporn dazu. Und eine Notwendigkeit, die er sich aber selber gibt. Die werden dann auch beim System manches erreichen, weil durch dieses Urwasser mit dieser Energie und so weiter entstehen viele Zerstörungen, und da wird dieses bedächtige und so, nüchterne Wassermannartige auf wissenschaftlicher Basis mit dem System sprechen und sagen, ihr wollt ja die Effizienz, aber ihr wollt nicht, dass so viel zugrunde geht bei der Nutzung der Energie. Also wenn man gerne Energie denkt, das ist ja nur eine Kleinigkeit im Verhältnis zu dem, was kommt. Vor allem die Elektrizität macht sich selbstständig, sagt der Rohrsteiner, nicht durch das verwendet wird, sondern sie macht sich selbstständig und erzeugt große Schäden. Und da werden die Wassermann-Männer auch neutral, dann ist es ganz vernünftig sagen, das wollen sie ja nicht. Ihr wollt, dass es funktioniert. Also lasst diese Hybrid, dieses alles Machbare, dieses skorpionische Prinzip, das macht ja gar keinen Sinn, weil die Zerstörungen sind viel dramatischer als die kleinen Steigerungen bei der ausbeuteten Energie. Und das wird das System auch akzeptieren. Das System wird bei manchen Sachen sagen, hat eigentlich recht, und das wird es annehmen. Also das System ist ja nicht so bockstarrig. Es will ja seinen Nutzen. Und die Wassermann-Wissenschaftler, die setzen dort an, was für ein System nützlich ist, sonst könnten sie ja nichts erreichen. Frontstellung könnten sie gerne machen. Und sie werden aber dann doch ein bisschen mehr mit denen zusammenkrachen. Und dann werden sie eben aufgehen. Das werden sie aber ganz selbstverständlich machen müssen, weil das für sie kein Problem ist.
Ja, die Wassermann-Götter
werden. Die Wassermann-Aristokraten, ja, nicht alle. Aber wenn es halt so zu einer Auseinandersetzung mit dem System kommt, das System hat ja die Mittel in der Hand. Aber die werden nicht darauf verzichten, das zu tun, was ihnen so aus geistigen Gesetzen aufgetragen ist. Aber ganz selbstverständlich. Ohne dass da viel Bewegung ist, oder dass sie die in Szene setzen, oder dass die dann irgendwie eine Belobigung wollen, das wäre eigentlich weniger. Weil Belobigung heißt, die hätten was Besonderes getan, aber das ist für sie nichts Besonderes. Geistige Gesetze schreiben mir vor, oder das inspirieren mich, dass ich das mache. Ich muss das probieren. Dann machen sie es. Und dann, also die werden das ganz nüchtern machen. Wir haben dieses Bild, das aber doch einiges aussagt. Vor allem, das Weibliche ist in der Außenwelt jetzt zu finden. Und ist eben das Seelische, das Geistige fließt in den Krug hinein. Also das ist ganz einfach, es ist aber doch einiges dahinter. Und das Geistige ist das Denkerische, dass die Männer finden sie jetzt eigentlich in einem Rückzug. Die sind nicht mehr, die Männer wollen auch gar nicht mehr in der Welt, weil das interessiert jetzt schon viele nicht mehr, die überlassen das den Frauen. Die Frauen, für die ist das mehr was Besonderes, weil das Neue, das ist ganz auf die Masse ausgerichtet und das Männliche ist prinzipiell individualistisch und das Weibliche ist prinzipiell nicht individualistisch. Weil das Weibliche ist seelisch, das ist ein seelischer Organismus, das Männliche ist geistig, das heißt ein geistiger Strahl, eine Idee wird ausgeschickt. Die aber nichts bewirkt, wenn sie nicht auf etwas Fruchtbares stoßen, auf etwas Substrat. Was ist das Substrat? Das Seelische. Ohne Seelische entsteht nichts. Und das Weibliche ist von Natur schon eingestellt, dass eine Bevölkerung einfach rein optisch, biologisch, rein biologisch einfach wächst, dass sie sich vermehrt. Also das Vermehrungsprinzip und das Fruchtbarkeitsprinzip beruht aber auf einer Basis, das heißt, das ist auf dem Körper selber, der ja der gebärende Teil ist, und das will ein Volk, eine Menschheit schaffen, rein biologisch schon mal schaffen. Und nicht differenzieren, das ist nicht so wichtig, wie die Einzelnen sind, sondern rein als Menschen einmal, dass sie da sind. Das Männliche in der ganzen Art will aber immer zerstören. Es will also, das ist ja das Wichtige auch dabei, es will einen allgemeinen Brei jetzt analysieren, sezieren und will das im Spalten. Darum steht aber die Individualität. Die rennt irgendwas an und sagt, ich bin anders wie die anderen und dadurch kriege ich ja so, wir holen mir einige Schramme, aber ich bin eben anders und setze das durch. Das ist das Männliche, das individualisiert, das Weibliche generalisiert. Darum heißt es ja Phylogenese und Parthenogenese. Das eine, in der Embryonalphase wird ja der ganze Stamm, die ganze Menschheit einmal in ihrer Evolution nachgebildet. Jetzt eben von den einfachsten, nicht differenzierten Menschen, vor allem zum differenzierten Fingerchen und so weiter. Und der Mensch selber wiederholt aber die ganze Stammesentwicklung der Menschheit, das Embryonalwesen, nicht für sich. Alles, was war in der ganzen Evolution, also wie das früher eben ausgeschaut hat, der Mensch, das ein Amphibie war, das schwimmt er jetzt im Fruchtwasser drinnen und so weiter. Das Weibliche wiederholt das, aber es ist ja das Allgemeinmenschliche. Der Mensch als Volkswesen, wenn man auch so will. Der Mann hat ein anderes Prinzip. Der ist der Einzelgänger, der eine einzelne seelische Eigenschaft durchträgt. Der ist nicht verpflichtet, dass das ganze Volk sich weiterentwickelt, als allgemeine Masse, sondern individuelles. Das Männliche geht also da zurück und das Weibliche geht raus. Das heißt aber, dem Weiblichen ist immer am wichtigsten jetzt die Gruppe. Die Gruppe, auf die kommt es an, auf die Gruppe. Die Gruppe soll das haben.
Es geht um die Prinzipien.
Um die Prinzipien,
die Prinzipien. Im Einzelnen ist das sicher ein fließender Übergang und es wird auch Männer geben, die diese weiblichen Prinzipien leben und umgekehrt.
Genau, das sowieso. Und der Prinzipien, das heißt immer, eine Frau hat auch was Männliches, ein Mann hat auch was Weibliches. Es gibt Frauen, die männlicher sind wie Männer. Gibt es ja auch. Das gehört, das ist eine Prinzipiensache. Aber im Ganzen gesehen, rein vom Geschlechtlichen, waren die Männer jetzt jahrhundertelang überall und jetzt kommt es um die Frauen, die ins Äußere geht. Aber die haben auch was, beinahe, das Männliche oder Weibliche ist ja überall drinnen. Aber die Frauen übernehmen
ist ja schon so weit.
Ist ja
ein Familien.
Ja, ist ja schon. Ist ja auch schon so. Ja, aber das wird noch viel stärker werden. Weil die Männer auch immer wollen. Man merkt ja bei manchen, ist etwas selber, wenn das andere wird. Also diese ganze Vermassung. Es gibt, sie werden unsicher werden. Sagen wir so, unsicher. Sie werden schon unsicherer. Und das sehen wir
dann immer. Bequemer auch.
Ja, das kommt ja daraus, weil wenn ich meinen Ärger will und immer nur gegen den Stachel laufen und sage, also
mit der Freundin, wenn ich keinen Grund dazu sehe,
ja, eben, weil
unbequeme Wege zu gehen.
Eben, weil was kommt raus, also kommt eh nichts raus. Also, und das ist, warum soll ich mir das antun? Also diese Entwicklung ist eingeleitet, nur jetzt ist es halt noch anders. Das Weibliche jetzt eigentlich eher unter den Hammer kommt. Aber in die Richtung läuft es. Und der Mann geht hier als Wassermann-Denker, der ist dann im geistigen Bereich tätig. Dass das übergänglich ist, ist eh klar. Das ist nicht nur, dass nur die Männer da sind und nur, aber die Tendenz, und die ist ganz stark bei uns merkbar gewesen mit den Frauen, die zu Hause waren, die mit der Waschrumpel da gekocht haben, die Kleider gestrickt haben. Früher gab es ja, konnte sich ja niemand ein Kleid oder was kaufen, da wurde es früher alles gestrickt, gestickt und selber genäht. Und Waschmaschinen gab es ja auch keine, es gab nur die Waschrumpel. Es gab ja keine Männer, die irgendwo essen hingegangen sind, im Gasthäuser, das konnte sich ja kaum jemand leisten. Man musste kochen, man musste also die ganze Strickarbeit machen. Dann, wenn jemand, also wenn der Vater, der war vielleicht, sagen wir 1,70 Meter und der hat eine alte Hosen gehabt, dann ist zusammengeschnitten worden und der Sohn hat die Hosen gekriegt, sondern haben es die Frauen gemacht, die haben dann immer gearbeitet. Und mit der Waschmaschine, das ist nämlich nicht einfach. Also ohne Waschmaschine im kalten Wasser, die schwimmen und so. Also die waren ja überstrapaziert.
Ja, das Glück der Frauen ist der Ariman, da gibt es keinen Zweifel.
Ja, da spricht alles. Ja, das ist in diesem ganz harmlosen Bildchen eigentlich zu sehen. Jetzt die Sphinx zeigt eigentlich jetzt das Zeitalter, wo das Ganze eben jetzt prototypisch ausgebildet ist. Wir haben jetzt eigentlich das Ende des Zeitalters und das sehen wir jetzt, das Ende ist wirklich der göttliche Mensch und so schaut er aus. Der königliche Mensch, aber geistig ist es ja gemeint. Der königliche Mensch steht jetzt vorne. Und die hinteren Elemente, die nehmen im Horoskopaufbau eben dann andere Rollen ein. Also wenn vorne der Wassermann steht, dann steht auf der anderen Seite eben der Löwe, das haben wir schon gesagt. Der Wassermann selber braucht den Löwen, weil der Wassermann hat keine Zentralkraft und er hat keine Sicherheit. Er ist fahrig, er ist unruhig, er ist instabil und er ist zu verbindlich. Das heißt, er sagt immer ja, geht mit der Gruppe mit, aber er will das ja gar nicht. Denn der Wassermann hat ein Ideal, aber das Ideal ist eben, das würde man ihm nicht ansehen, genau das Gegenteil. Der Löwe, der wohnt ja im Herz und der Zentralkraft. Und der Löwe, der denkt nicht nach. Der hat auch kein Problem, wie er mit anderen umgeht, weil es keine anderen Menschen gibt, es gibt nur ihn. So empfindet der Löwe. Haut einmal mit der Bratze rein, vielleicht verdaut er gerade schlecht, das ist ihm egal. Und das ist das Ideal. Die Menschen, die wohllüstig sich sehr ostentativ und mächtig selber darstellen im Zeitalter. Das Zeitalter kennt ja keine Menschen mehr, sondern eigentlich nur Massenware. Und jetzt gibt es Menschen, die noch selber eigentlich sich so richtig darstellen, für die gibt es keine Gesetze, die sagen, so, ich habe so ein riesiges Areal und riesige Villa, das wird ja keine Menschen
mehr. Das sind dann eher Rollenspiele. Ne?
Ja, es sind Rollenspiele, die aber doch fix am Aszendenten, also am Ideal hängen. Das Ideal ist eben jetzt, dass die Massenmenschen, die eben Massenmenschen sind, was anders sind sie, sehen da einen Moment da, der bestimmt sich selber, der stellt sich da richtig wohllüstig da, sitzt sie hin und hat da eine ganze Mannschaft mit ihm, die bedient ihn. Jetzt ist aber das Problem nur bei dem Wassermannartigen, also bei dem Löweartigen, das ist ja immer so, dass das Gegenzeichen all das hat, was das andere Zeichen nicht hat. Also wenn der Witter da steht, hat die Waage alles, was der Witter nicht hat. Wenn der Wassermann da steht, dann hat er viele Fähigkeiten, dann kann sie alles geistig rasch und gründlich erarbeiten, weil er eben so multidimensional ist. Aber er kann sie nicht festlegen, weil er eben alles versteht. Jetzt ist er der einsame Stürmer, der lebt in dieser geistigen Welt, der lebt er ganz vereinsamt in so einem Mystentempel oben, weil das, was er erlebt im Geistigen, kann er einem anderen Menschen nicht erzählen. Das ist das Problem, wenn jemand wirklich geistig zum Beispiel die ganze Geschichte der Menschen überblickt, aber nicht die Schulgeschichte, die wirkliche, dann ist er nicht mehr in der Welt und er findet niemanden, der was sagen kann, weil es gibt niemanden, der das auch zufälligerweise, man kann keinen finden. Wenn jemand ein Musiker ist und der ist ganz in dieser, nicht mehr klassische Musik, ist egal welche, und der ist ganz jetzt drinnen in der Welt der heiligen Zahlen, die Musik besteht aus der Welt der heiligen Zahlen, diese Zahlen die hat er Pythagoras genommen und der Seite genommen, hat das auf ein Brett gespannt und hat er die Gewichte dran ging und dann hat er eben die Seiten verschieden tönen lassen und hat er gesehen, je nachdem wie die Seiten tönen, welche Schwingungsintervalle, entstehen ganz andere seelische Schwingungen. Und so ist er draufgekommen, dass die Welt eben einen Aufbau hat, wo es Verschiedenes gibt, was man jetzt harmonisieren kann, und der Musiker bewegt sich in der Welt. Der bewegt sich auch im Klangäther. Der bewegt sich in der ganzen Welt, die andere aber nicht nachmachen kann, weil nur er erlebt es. Und da kann aber jetzt diese ganzen dissonanten und konsonanten Elemente für sich in der Zentralkraft umwandeln, wo er sagt, das ist meine Musik. Da bin ich drin, da bin ich am Punkt, das bin ich. Also die Musik gibt ja die Möglichkeit, ja, genauso wie andere Kunstformen. Nur, wenn jemand so hoch entwickelt ist, der kann es einem anderen nicht mehr mit, der andere versteht sich, dann müsste er dasselbe erlebt haben. Das ist so, wenn jemand irgendwo in einer guten Stimmung in einem Lokal ist, in Spanien vielleicht, da war es lustig und ist getanzt worden, da kann er einem anderen aber das kaum mitteilen, weil der war noch nie in Spanien, noch nie in dem Lokal, und da kann er es ihm zwar erzählen, aber er wird es nicht miterleben.
Ja, die Musiker untereinander verstehen einander schon.
Ja, ja.
Die haben schon
ja, ja.
Ideale.
Freilich.
Und,
wenn jemand
ist, ja. Und die Spitzenmusiker, die haben ja ungefähr dasselbe Niveau.
Ja,
ja, aber also, dieselbe Empfindung ist es nicht.
Ja, aber es ist schon klar, wenn jemand jetzt ähnlich ist, dass er Gesprächsbasis da ist. Aber ein Leben tut nur der Einzelne ganz konkret das. Der andere erlebt aber was Ähnliches, das können sie sich austauschen. Aber gemein ist, wenn ich jetzt so Wassermann denke, oder wir Chemiker, der lebt im Periodensystem. Wir leben aber kaum im Periodensystem, dass wir jetzt den ganzen Materie aufbreiten. Der wird einsam bleiben, er kann es niemand sagen. Der andere versteht es nämlich. Und jetzt geht er eben runter aus seinem Tempel, sperrt ihn zu und mischt sich unter die Kumpelzimmer, dass er tänzelt. Er hat herumdänzelt, der dann diese Freundlichkeit hat, diese natürliche Freundlichkeit, da lassen wir wieder viel sofort zu, aber es ist eine kühle Freundlichkeit, dass der nichts mehr wird. Mehr wird immer, eher weniger, weil innerlich dieser ja so arm, eben weil er so karg ist, wird aber abgeben von dem, was er kann, an die Gruppe. Die Gruppe wird bereichert, bleibt aber immer Individualität. Den hat auch, er wird kein Gruppenwesen. Also es gibt ja Zwillinge, die würden jetzt der Gruppenwesen werden, das wird er nicht. Er bleibt Individualität, aber er wird eben nicht ein Gruppenwesen. Also er gehört nicht zur Masse. Er ernährt sich von der Masse. Weil da oben wird er ja jetzt ausgesaugt von dem Geist. Da ist er verarmt, weil er so viel erlebt, aber er kann es niemandem sagen. Jetzt will er normal in die menschliche Gesellschaft, in die ganz natürliche, in den Durchschnittsmenschen, in den kindlichen Menschen, weil da ernährt er sich sozusagen. Die Seelennahrung holt er sich da. Weil er selber ist ja karg. Er wird also nicht aufgehen. Und obwohl das jetzt dieser natürliche, verbindliche, einfache Mensch ist, der nicht fragt, bist du reich, bist du arm, bist du Österreicher oder bist du Schweizer und so weiter, ist sein idealer Anlass, nämlich der Löwe. Der Löwe fängt ihm noch nichts. Der sitzt nur da, er putzt sich fein aus, will vor allem bewundert werden und sucht sich aber auch eine Partnerin, die auch eine Löwin ist. Denn der Löwe, der will sich ja gespielt sehen in einem anderen. Der will ja nicht in jemand anderen haben, der kein Löwe ist. Der soll auch so dort sitzen, der Löwe, dann schaut sich der Löwe seine Partnerin an, gut schaut aus, er will aber sich. Weil die andere schaut gut aus. Also so ist der Löwe aufgebaut. Jetzt kommt dann zu keine Partnerschaften, weil der Löwe herrscht das fünfte Haus von Natur aus. Das ist das Haus der Kinder, der Freude, der Sexualität, der Erotik. Ja, da ist der Löwe ebenso der richtig der potente Löwe, weil er will sich ja vervielfältigen in seiner Macht. Aber in Partnerschaftszeichen ist er schlecht aufgestellt. Weil in der Partnerschaft müsste er partnerschaftlich sein. Er kennt aber keine Partnerschaft, er wird sie nicht mit anderen austauschen wollen. Weil auf dem Niveau ist er ja nicht, dass ein anderer auf das gleiche Niveau. Da gehört die Waage her. Die Waage ist das Partnerschaftszeichen von Natur aus. Und die Waage, die entscheidet ja nicht selber. Die macht mir rein, was will der andere, was will er hören, der andere. Ah, die Waage, weiß ich schon. Jetzt wird sie das Gespräch herunterlassen und weiß aber, dass sie den anderen eine Rutsche legt, weil dann ist Partnerschaft möglich. Wenn ich den anderen etwas ermögliche, wenn ich ihn nicht ausschließe, wenn ich ihm entgegenkomme, dann ist die Partnerschaft möglich. Und das kann die Waage. Die kommt ihm gerne entgegen, weil sie sagt, Partnerschaft heißt nehmen und geben. Es ist nun einmal so. Der Löwe kennt aber nur das Nehmen. Das Geben kennt er nicht. Und deshalb kommt er nicht mehr zu Partnerschaften, weil zu im längeren, wirklichen Partnerschaften ist gemeint, weil wenn die eine Person, sei es der Mann, sei es die Frau, ein bisschen nachlässt mit dem Feuerwerk, sozusagen mit dem löwartigen Putz, ja, dann verliert es natürlich eine Art Aktivität und dann geht es wieder zu Ende, weil wenn es in der Partnerschaft ist. Dann müsste jemand sagen, Partnerschaft heißt, ich verzichte auf Gewisses, damit wir im Auskommen. Weil man muss ja auf was verzichten. Wenn der Löwe sagt, ich verzichte auf nichts, ich bin der Löwe und der andere soll machen, was er will. Sein Partner ist auch ein Löwe und sagt dasselbe. Das ist also in dem so, sie machen lassen.
Das werden aber die künftigen Familien sein.
Ja, das ist
zusammenleben.
So ist es, ja, weil ist klar. Also das ist dann, so eine Wohllustigkeit, also jeder im Deutschen. Weißt du was sagen?
Nein, ich würde nur sagen, das ist irgendwie so eine nicht sehr erbauliche Zukunftsvorstellung.
Ja, das ist
dann, ja, aber
mit dem, mit der Partnerschaft oder was?
Naja, generell, okay. mit diesen Ameisen.
Ja, das ist das Wesen des Wassermann-Artikels. Das ist das Ameisen-Artikel. Aber in der anderen Seite ist das reine Individuelle. Das gibt es jetzt nicht. Den reinen Individuum, sich selber schaffenden Mensch. Er zahlt sich aus dem Nichts und hat keine. Nur das andere, ja, das braucht man nur schauen, wie es jetzt ist. Und das entwickelt sich nicht nach oben, sondern entwickelt sich notwendigerweise nach unten, weil ja die Lenkungsmechanismen, die Überwachungsmechanismen immer stärker werden müssen, weil sonst geht ja das System wieder aus. Weil es muss ja das System muss ja keiner nur, wenn es die Bedürfnisse befriedigen will, muss langfristig planen. Da muss aber wissen, wie die Menschen denken und was sie für Konsumgewohnheiten haben. Darum muss das eben so.
Das ist die Sichtweise, also das ist die Sichtweise von Steiner gewesen damals, oder? Oder hat er das sozusagen
prognostiziert? Nein, das hat mit Steiner gar nichts zu tun.
Okay.
Also Steiner hat auch was gesagt über das Wassermann-Zeit, er hat auch schon das gesagt, freilich. Nur das ergibt sich ganz einfach aus dem Aufbau, weil die Luftzeichen sind immer Doppelzeichen, die haben immer zwei ganz verschiedene Elemente, die sich wie These und Antithese schwingt das hin und her. Und das Zeitalter, das sagt der Wolfgang Steiner auch über das Wassermann-Zeitalter, ist das manichäische Zeitalter. Es kommt das manichäische wieder rauf. Und das manichäische ist ja das persische, gut und schlecht, das Manichäertum hat dann mehr dieses moralische reingebracht. Das wird Grundlage des Zeitalters der Manichäismus. Das ist genau das manichäische, dass es eben zwei verschiedene gibt. Das ist aber vorgebildet bei allen Luftzeichen. Das ist bei anderen Zeichen nicht der Fall. Aber bei Luftzeichen, die sind ja wenig, die haben die Wenigkeit, die bewegen sich, aber Bewegung heißt ja, ich brauche immer einen Schwingungszustand. Und deshalb gibt es eben nicht eindimensional, also nur das eine, es gibt eben beides. Aber wenn ich
einfach mit meinen Worten sage, ja, die Gegensätze, da sind die Polaritäten so groß, ja,
ja,
ganz oben und ganz unten. So kann man es ja auch sehen.
Ja, aber es ist nicht.
Oder ganz hell und ganz dunkel.
Ja, aber es wird niemand verdonnert zu dem. Sondern der Mensch sucht sich selber aus. Da wird niemand gesagt, du musst da sein. Überhaupt nicht. Weil wenn jemand sich da wohlfühlt in dieser alemannischen, sagen wir, schwarzen Zivilisation, lebt er ja viel besser wie andere Menschen. Aber eben, er ist kein eigener freier Mensch. Und am Schluss muss er den Preis zahlen. Aber er wird nicht verdonnert von denen. Nur wenn er da drinnen lebt, dann muss er berechenbar sein und steuerbar sein. Wenn er sagt, das ist gar nicht meine Welt, braucht er
nicht. Also immer so, auf in die Freiheit.
Ja, auch aber es gibt halt einen gewissen Satz der Menschen, die halt ausfallen. Aber das hängt halt individuell von jedem zusammen. Das hängt von den einzelnen Menschen ab, ob er eben das schafft, dass er darüber kommt. Und um das zu schaffen, was man.
Und das geht in die achte Sphäre, oder?
Das geht nicht weiter dann, sondern das wird bei der nächsten, bei der siebten Stufe, da waren wir nicht, beim Steinbock, wird es beim Abwägen, da steht dann der Karma-Wäger da, und der muss entscheiden, ob das weitergehen kann oder nicht. Und wenn aber jemand den Astralleben nicht umgewandelt hat, dann kann er ja nicht weiter auf das Jupiter-Ion, weil da ist ja der ungewandelte Astralleben schon die Voraussetzung. Also kommt er auch rein ins Jupiter-mäßig, aber er fällt aus der Menschenevolution. Da kann er auch noch nachholen. Also ist nicht das Letzte, aber der wird sehr schwierig sein, weil wenn es dann mehr rausfällt, ist es schwierig. Aber was
wird. Und er nicht inkarnieren dann.
Ja, nein, er wird kein
Mensch
sein.
Menschen.
Ja, er wird nicht mehr so ein Mensch sein, er wird zwar sein, also Dasein nicht führen, sondern er wird so irgendwie so eine Zwischenexistenz führen, aber er ist nicht ausgeschieden noch. Wenn er jemanden findet, der ihn irgendwie noch hochpäppelt, dann ist er nicht verloren. Verloren ist er noch immer nicht, weil die Welt hier weitergeht. Aber es ist sehr schwierig, wenn jemand einmal rausfällt. Wer rausfällt, tut er ja, weil er zu wenig Willen hat, damit er ich entwickelt. Und wo nimmt er aber jetzt den Willen her, wenn er schon vorher nicht entwickelt hat? Und beim Helfersyndrom, der andere was hoch oder andere, ist es nämlich so. Das Problem ist gar nicht, dass niemand geholfen wird. Das Problem ist, es wird genügend, also Menschen geben, die einander helfen, weil wenn jemand so hochentwickelt ist, will ein anderer helfen, er muss ihm helfen, innerlich, weil sonst hält das gar nicht aus. Weil es auch nur deshalb dazu kommen, wenn ihm andere wieder geholfen haben. Das Problem ist nur, dass der Person, die mir helfen, dass dies nicht versteht, dass dies nicht aufnehmen kann. Ja, da gibt es ja das Beispiel von diesem indischen Beispiel, dass da jemand, der ein Meister irgendwie ist, und da ist er eben tätig und in dem Ashram und so macht er seine Übungen. Und dann sagt er eben zum Meister, Meister, ich möchte noch viel mehr und gib mir Übungen auf, dass ich eben die Vollkommenheit erreiche und so weiter. Jetzt gibt er dem Meister halt Übungen auf, die gibt er ihm mit, den nimmt er mit und er sagt, geh in die Berge, 20 Jahre meditiere und mach die Übungen. Jetzt ist er da raus, in die Berge, da war es natürlich kalt und sie vom Wurzeln ernährt und 20 Jahre hat er das geübt. Nach 20 Jahren, an einem bestimmten Tag, hat ihm der Meister genau gesagt, dürfte er also jetzt zurückkommen und zum Meister kommen, jetzt sind wir schon gefreut. Es hat geregnet, sein Regenschirm abgestimmt, geht zum Meister und der Meister sagt, jetzt bist du da. Und er sagt, ja Meister, die Freude ist unendlich groß, schön, dass du da bist. Hast du denn den Regenschirm hingestellt? Und er sagt, was sagst du mich denn, der Regenschirm, Meister? Ist das so bedeutend? Dann sagt der Meister, nicht zu wissen, wo man den Regenschirm hinstellt, ist kein kleines Vergehen. Geh wieder hin, wieder 20 Jahre, und dann meditiert. Warum? Was hat er nicht verstanden? Was hat er nicht verstanden? Er hat nämlich nicht verstanden, warum er dort war. Er war dort, um Bewusstsein und Geistesgegenwart zu üben. Und das hat er aber nicht gelernt, weil er nicht gewusst hat, wo der Regenschirm hinstellt. Und das meine ich mit den anderen helfen. Du kannst den anderen alles sagen. Dann sagt der andere, ich weiß nicht, also, kommt mal komisch vor und nimmt sein auf. Weil er es jetzt nicht aufnehmen kann, den heutigen Tag, in einem Monat, oder sagen wir in einem Jahr, wird er es vielleicht verstehen. Das Problem ist nicht, dass sie niemand findet. Finden tun sie genügend, weil die Entwickelten wollen ja, weil die Wassermannartige will helfen. Das ist ja ein Wesen des Wassermannartigen, ist, es will den anderen auch helfen. Es kann nicht sitzen, weil da wird es versauert. Nur der andere muss, dem sagt man es, und der versteht es.
Du musst das Bewusstsein entwickeln.
Ja.
Ja. Nämlich diese Geschichte von den Ashram, ja, wurde mir von einem Freund ganz anders erzählt. Ja. Der war nämlich wirklich in Indien, ja, in so einem Ashram. Und ja, er kam als sozusagen als Zögling oder als Jüngster.
Ja, ja.
Ja, und hat mir gesagt, naja, machst du halt die Arbeiten, die du kannst. Was kannst du? Naja, ich kann alles. Ne? Dann tust du einmal hier das Geschirr waschen, tust du aufräumen. Na, und dann war er hat sich ganz wild hineingestürzt. Und in der ersten Woche, also dann haben sie gesagt, aha, das hast du sehr gut gemacht, jetzt wirst du auch noch den Hof kehren und und Feuer machen. Ich bringe jetzt nur Beispiele und Wasser holen. Oh. Ja, na, der hat sich mit ganzer Begeisterung hineingestürzt. Da war er 3 Wochen dort, haben sie gesagt, na ja, das ist ja großartig, dass du das alles kannst, jetzt wirst du auch noch die Übungsstunden leiten. Bis er praktisch zusammengebrochen ist. Ja. Und dann war die Botschaft, dann hat er erst verstanden, ja, die Botschaft war, du musst das Bewusstsein entwickeln, was zu tun ist.
Was du wirklich
und nicht, und nicht alles. Vom anderen. Und nicht alles machen, was der andere sagt.
Ja, 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 das ist.
Naja, auf die Freiheit ruft. Danke.
Dankeschön. Ja. Nächstes haben wir noch einen Vortrag. Wir müssen eigentlich nur viel besprechen.
Nächster Dienstag.
Ja, und dann ist es für heuer aus. Wünsche ich euch jetzt weiter.
Vielleicht malst du uns ein bisschen positivere Bilder nächstes Mal.
Ja, die Bilder sind so, wie sie sind. Kannst du nicht malen. Die sind so, wie sie sind. Das Positive hängt von denen ab. Das muss es sich selber geben. Aber die Aufstellung ist so.
Ja, malen sie uns selber.
So ist das.
Ja, da kannst du jeder sehen.
Aber ich finde diese beiden Bilder also sehr, sehr schön. Mit dem Gelb und Blau.
Da ist nichts Bedrohliches dabei.
Nein, das ist ja die Wassermann-Maschine.
Ja, ist nicht. Ja, ja. Ja, wie es den Menschen halt geht. Ne? Das ist.
Die sind ja nicht dabei, die Wassermann. Die anderen, die Schwarzen, die sind ja da.
Aha.
In unserer Zeit sozusagen.
Das ist das.
Der Zufällig.
Ist er zufällig.
Ja, ja, aber gut. Wenn irgendein Zufall ist, dann muss das sagen, oder?
Na, der Wolfgang ist ja schon gekommen.
Aber der Schlüssel.
Nein, der Schlüssel wird da sein. Nein, das lassen wir da liegen. Ich glaube, er hat es bewusst.
abdrehen müssen. Genau.
Der kommt ja auch runter, ich werde es nicht alle
nachdenken. Nein, wir sind ja hier unten.
Also.
So. Ja.